Ich hab dich vermisst, Tegli.
I think this is going back to Joe Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jedes Quartal NBA, euer NBA-Podcast. Mein Name heißt Arne Tegen und ich freue mich wahnsinnig, okay. Dirk Funk, meinen besten Buddy, wieder mit in der Leitung zu begrüßen. Mein Lieber, es ist ungewohnt, ich weiß kaum noch, wie es geht. Ich weiß gar nicht mehr, wo oben ist bei diesem Mikrofon. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber.
Da sind wir wieder. Wie soll es mir gehen hier bei diesem epischen Comeback? Ich glaube, es haben sich ein, zwei Dinge geändert in der NBA, seit wir das letzte Mal da waren. Irgendwelche Kanadier sind, glaube ich, amtierender NBA-Champion. Dann ist irgendwie das LA-Dirk Derby nicht mehr eine langweilige Randnotiz, sondern das Epizentrum der kompletten Liga. Ich glaube, Sean Marks ist confirmed als der greatest GM of all time. Also das sind, glaube ich, nur mal so ein, zwei, drei Dinge, über die wir gleich so ein bisschen sprechen werden, oder?
Tatsächlich, die Houston Rockets sichern sich Deontay Davis, wo ich sagen, man ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Also ich glaube, mangelnde Themen können wir nicht als Argument ins Feld führen, warum wir uns so lange nicht gehört haben. Dafür gab es andere Gründe. Völlig Banane, mein Lieber. Das ist vor allem, es ist eine Premiere, weil wir uns das erste Mal, kann man auch mal sagen, das erste Mal bei einer Podcast-Aufzeichnung auch noch sehen nebenbei, wenn wir uns nicht gerade gegenüber sitzen.
Ja, so richtig dumm, weil diese technische Möglichkeit hätten wir einfach schon die ganze Zeit nutzen können und nur weil wir jetzt irgendwie, ja, jetzt mal kurz gesagt haben, warum machen wir das nicht eigentlich eh? Weil wir hier unser Cyberdate, was wir zumindest auch abseits des Podcasts, zumindest in den letzten Wochen eins, zweimal durchziehen konnten, was wir ja vorher auch regelmäßig gemacht haben, da haben wir festgestellt, ey, ja, können wir uns sogar noch sehen bei. Also für uns ein riesen Upgrade und vielleicht auch für unsere Hörer, mal schauen.
Es ist absolutes Upgrade, du bist hübsch as fuck, wie immer. Ich freue mich, dass wir uns sehen und wir haben ja ein bisschen was vor heute, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir lassen uns natürlich ein bisschen treiben. Ihr werdet es uns nachsehen müssen, dass wir jetzt nicht die NBA Finals nacherzählen werden und irgendwie jeden kleinen Off-Season-Move haarklein irgendwie auseinanderdividieren. Aber wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir haben ein paar Fragen bekommen, an denen wir uns ein bisschen lang hantieren wollen. Natürlich gibt es bei uns aus emotionaler, persönlicher Sicht auch ein paar Themen, über die wir reden müssen. Denn unsere beiden Besties haben Teams gewechselt. Und da werden wir natürlich uns mit befassen. Mal wieder. Das heißt, Logo-Anpassung ist natürlich mal wieder notwendig. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Beziehungsweise wie doll wir uns drüber freuen, werden wir gleich diskutieren. Also ein bisschen die Frage, wie happy wir eigentlich mit den neuen Teams von unseren Boys sind. Und so weiter und so fort. Links, rechts gibt es verschiedene Sachen. Aber ich muss anfangen mit der gleichen Frage wie immer, mein Lieber. Wie geht's dir?
Oh, klasse. Nee, mir geht's sehr gut. Also das Ding ist, ich glaube für alle Hörer, ich weiß gar nicht, wie sie sich das jetzt vorstellen sollen. Also die Pause ist natürlich absolute Rekordlänge und ich würde gerne mal wissen, also wir hatten ja alles dabei. Wir hatten in unserer Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer Talk, die, und das war ja auch die Idee dahinter übrigens mal an der Stelle, das sollte irgendwann mal irgendwie eine Zeit kommen, wo wir nicht da sind oder Tegli, keine Ahnung, verstorben ist, ich weiß auch nicht, dass dann zumindest die Gruppe weiter existiert und da weiter einfach über die NBA diskutiert wird und es ist weiterhin die beste Gruppe, die man, glaube ich, so finden kann, die beste Plattform, auf der man sich über die NBA austauschen kann und das haben wir auch zumindest so ein bisschen grob verfolgt, weil wir da unter anderem sehr stark angegriffen und beleidigt wurden in den letzten Wochen, haben wir das mitbekommen und haben das als sehr, sehr schön empfunden, dass da natürlich viele Leute enttäuscht waren, dass von uns nichts kam, ist so die nächste Sache, ja, und ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle gedacht haben, entweder wir haben völlig aufgegeben, das Interesse an der NBA verloren und uns wahrscheinlich auch komplett auseinandergelebt. Da kann man schon mal ein direktes Veto reinziehen. Also nein, zwischen Arne und mir ist nichts unverändert. Auch an unserer Leidenschaft zur NBA ist absolut alles unverändert. Ist nichts unverändert. Ne? Jetzt habe ich eben
schön
verkackt. Scheiße.
Ist aber völlig egal.
Und wir haben uns sogar, deswegen ist der Hype auch immer noch da. Wir haben uns letztens das erste Mal wieder gesehen seit Ewigkeiten. Bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Hamburg, in deiner Heimatstadt, haben wir uns, glaube ich, echt 4-mal gesehen. Gerade das Wochenende haben wir dann noch wirklich die Chance gehabt, intensiv mal wieder ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen, einfach mal richtig Spaß zu haben. Auch da haben wir uns natürlich schon über die ersten Ereignisse der Offseason das erste Mal dann so richtig austauschen können, aber im Vordergrund stand da erstmal wieder so ein bisschen Buddy-Zeit und davon zehre ich echt immer noch. Und ich glaube, wir werden uns auch bald schon wiedersehen und das ist einfach schön. Das ist einfach schön.
Kann ich komplett unterschreiben und gerade was die NBA-Gruppe angeht, tatsächlich ist genau das der Sinn dieser Gruppe gewesen von Anfang an. Auch in der Zeit, als wir 2-mal pro Woche es geschafft haben, Podcasts aufzunehmen, war Sinn und Zweck dieser Gruppe immer, dass wir uns da halbwegs rar machen, dass das keine Podcast-Gruppe ist, wo wir uns nochmal irgendwie 2-mal die Woche feiern lassen wollen, weil es eine Episode gibt, sondern der Sinn war immer und ist es auch bis heute und ich glaube, so wird die Gruppe auch wahrgenommen, dass man Menschen ein Forum, einen Kanal gibt, wo sie sich über die NBA austauschen können, was sie im Privatleben vielleicht nicht so intensiv machen können, wie sie es gerne würden, weil Basketball nun mal in Teilen immer noch eine Randsportart ist hierzulande und man montagmorgens im Büro halt immer noch über völlig sinnfreie Fußballergebnisse irgendwie redet und was weiß ich und eben nicht über die NBA, dafür soll dieses Forum da sein, dafür ist es da und dafür sind wir gar nicht notwendig. Und das ist das Gute daran. Insofern verstehe ich natürlich, dass da so ein bisschen Nachfragen kommen, weil das immer noch der Podcast natürlich auch rein vom Namen der Gruppe da relativ präsent ist und immer eine kleine Sonderstellung haben wird. Aber effektiv geht es nicht darum. Sinn der Gruppe war immer, dass sie ohne uns funktioniert und das tut sie, auch weil unsere Moderatoren da einen großartigen Job machen. Also Shoutout an der Stelle nochmal. Das ist eigentlich alles wunderbar und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns gesehen haben und auch, dass wir da den Podcast einfach nochmal haben links liegen lassen, kann man uns jetzt vorwerfen, aber ganz ehrlich, so selten wie wir uns sehen, ist das dann halt auch ein bisschen im Hintergrund, wir hatten andere Sachen zu tun, haben die Beachvolleyball-WM genossen, haben ein paar Biersens gehabt und einfach mal wieder geknackt, wollte ich gerade sagen, geknackt und geschlönt. Okay. Ich wollte sagen geschnackt und geklönt.
Wir haben
geknackt
mal wieder so richtig und geschlönt. Vom Allerfeinsten weggeknackt. Ja, auch das ist dann ab einer gewissen Uhrzeit auch nicht komplett ausgeschlossen gewesen, da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Nein, aber wir möchten einfach nochmal betonen, also zwei Sachen möchten wir betonen. Erstmal, ab jetzt werdet ihr von uns nicht eine Versprechung mehr hören. Auch nicht eine Ansage, irgendeine Prognose. Wir werden nie wieder darüber reden, wann die nächste Episode kommt, weil wir einfach gelernt haben, nach inzwischen 5 Jahren Podcast-Erfahrung, das muss man auch nochmal betonen. Wir sind ja inzwischen echt OGs. Also es ist schön, dass viele neue Podcasts entstanden sind und an der Stelle sagen wir auch einfach, ja, richtig geil. Vielleicht waren wir da so ein bisschen Vorvater des Gedankens einfach, dass die entstanden sind, aber das ist ja auch herrlich. Genau, dass jetzt durch diese Community, durch diese wachsende NBA-Basketball-Community unsere Hörer, die wir natürlich sträfrig verlassen haben in den letzten Monaten, dass die weiter durchgefüttert wurden durch diese neuen Projekte. Von daher Shoutout an alle weiteren Dinger, die da in den letzten Monaten und auch Jahren ja aus dem Feld rausgesprossen sind. Keine Ahnung, was man dazu sagt, Mann, ganz ehrlich. Hilf mir doch mal. Ich guck dich gerade verzweifelt an. Das ist das erste Mal,
wenn man hier was anfängt. Ich muss mir gleich das Geschenk von unserem Hörer nochmal holen. Der hat uns doch dieses wunderschöne Sprichwortbuch geholt. Ich werde das gleich nochmal rausholen, da kann ich wieder nachschlagen.
Nein, aber das Zweite, was ich betonen wollte, ist, wir hören hier nicht auf. Es geht immer weiter und es gab gute Gründe dafür, gerade Arne, der einfach beruflich mal wieder maximal ausgelastet war. Und das hört sich jetzt so an, als ob wir unsere Freundschaft schön ausgelebt haben und die ganze Zeit gechillt haben und keinen Content aufgenommen haben. Nein, das ist ja auch erst seit kurzem so. Davor hatten Arne und ich auch, glaube ich, All-Time-Negativ-Record. Einfach mal 8 Wochen gar nichts miteinander zu tun. Nicht ein Wort gewechselt. In meiner WhatsApp-Liste ist er, glaube ich, auf Priorität 237 runtergerutscht und das ist vorher in unserer Freundschaft, glaube ich, noch nie so vorgekommen. Aber das wird sich auf jeden Fall, also das wird sich auf jeden Fall ändern, weil das erstmal nicht geht, rein für uns beide persönlich, aber auch was unseren NBA-Plan geht. Geht es weiter? Wir werden weiter auf dem Gast bleiben, so gut es geht und nach wie vor besteht der große Traum, dieses Projekt auch weiterhin zu professionalisieren, weil das habe ich schon immer betont, mit Arne gemeinsam dieses Ding hier zu machen und dabei Leuten Freude zu machen. Ja, das ist einfach das Geilste, was es gibt für mich.
So ist es, Hashtag Facts, kann ich auf jeden Fall alles unterschreiben und dann würde ich sagen, ja, springen wir mal in die NBA rein. Also wir mussten uns ein bisschen darauf vorbereiten, man musste ein bisschen was nachgucken, weil natürlich in den letzten Wochen sehr, sehr viel passiert ist und ich nicht die Zeit hatte, alles en Detail direkt und live zu verfolgen. Die großen Dinge habe ich natürlich mitbekommen, aber ich musste mich jetzt auch endlich mal wieder so richtig vorbereiten. Das war eigentlich auch mal ganz schön, mal wieder nachlesen und die letzten kleinsten NBA Offseason Moves sich irgendwie auf irgendwelchen Seiten reinzuziehen und mal ein bisschen drüber nachzudenken. Wir haben ein paar Fragen reinbekommen, die wir jetzt hier so ein bisschen munter runtermischen werden. Also Sprache hat sich auf jeden Fall seit dem letzten Podcast verabschiedet. Sorry an der Stelle dafür. Nein, also wir haben ein paar Fragen vor und ein bisschen eigene Themen, die wir damit reinwerfen wollen. Hast du irgendeinen Favoriten, wo wir anfangen wollen? Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das brennt mir unter den Nägeln, da müssen wir jetzt mit los?
Ja, wollen wir direkt die Highlight-Frage einfach mal direkt aus dem Weg bringen, damit wir auch darüber dann vielleicht danach nicht mehr ganz so krass diskutieren müssen?
Macht wahrscheinlich Sinn.
Ja, nämlich genau der Fakt, dass wir jetzt darüber reden müssen, dass zumindest ein amtierender Champion auch in der nächsten Saison wieder zu den absoluten Top-Favoriten gehört. Und das ist Kawhi Leonard, der sich ja so semi-überraschend dagegen entschieden hat, weiter für die Toronto Raptors den amtierenden NBA-Champion anzutreten, sondern eigentlich relativ, ja, was heißt offensichtlich, aber man konnte schon irgendwie damit rechnen. Und das ist letztendlich auch eine geile Story. Er hat Kanada den ersten Titel gebracht und hat sich danach einfach verabschiedet. Und es ist okay. Und das liegt auch nicht nur daran, dass die Kanadier irgendwie entspannte Dudes sind, sondern ja, das ist einfach in Ordnung. Er hat denen einfach das Highlight in der Historie der Franchise gegeben, davon werden sie noch in den nächsten 10 Jahren zehren können und dass er jetzt gesagt hat, ey, ich möchte einfach wieder in meine Heimat zurückkehren, da, wo mir das Wetter im Zweifel ein bisschen besser gefällt und ich war halt Free Agent, ich habe alle Freiheiten, das nicken einfach alle ab. Von daher ist das eine großartige Story, aber er ist jetzt eben bei den Los Angeles Clippers und da ist nicht nur er, sondern da ist auch noch ein gewisser Paul George. Und an der Stelle auch nochmal Shoutouts an unseren Kumpel Kruego, der uns natürlich hier Krüego, den guten Conny, der uns ja hier natürlich in den letzten Jahren immer mit Content, mit seiner Mucke und ein paar Einspielern versorgt hat, der jetzt, glaube ich, der größte Clippers-Fan ist, den es so gibt in Deutschland, weil seine beiden Lieblingsspieler, Kawhi Leonard und Paul George, haben sich jetzt einfach vereint, beziehungsweise Kawhi Leonard hat Paul George recruited, gesagt, ey, so, ich könnte zwar mit LeBron in L.A. spielen, aber ich hätte irgendwie mehr Bock, noch ein bisschen mein eigenes Ding zu machen. Und für mich bist du, Paul, der absolut beste Sidekick, den ich mir vorstellen könnte.
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, Kawhi Leonard damit jetzt schon wahrscheinlich der beste Raptor seit Jonas Valanciunas. Also den Case kann man auf jeden Fall machen. Nein, also es ist einfach ein absoluter Boss-Move, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Kawhi fliegt da immer so ein bisschen unterm Radar, was die absoluten Megastars angeht. Nicht sportlich, sondern eher in der Kombination sportlich und drumherum als Person. Das ist seit Jahren einer der besten Basketballer auf diesem Planeten. Der Case ist auch nicht anzufechten. Und das war einfach ein kompletter Boss-Move. Also das war von vorne bis hinten einfach eine richtige Ansage. Dafür ein Jahr hin, einen Ring nach fucking Kanada gebracht, Alter.
Einfach First Try, mal so ganz kurz.
First Try, einfach mal einen Ring geholt mit einer unfassbaren Performance in den Finals und in den kompletten Playoffs. Sensationeller Typ. Und dann auch einfach ohne viel Brimborium einfach wieder gegangen. So, ey, das war's jetzt. Ich hab hier ein bisschen was abgeliefert. Und jetzt habe ich Bock auf was Neues. Und das ohne wahnsinnig viel Medienbohai drumherum, zumindest kein selbstgesteuertes. Dass das ein Thema war, völlig klar. Das größte Thema dieser Offseason. Wahrscheinlich müssen wir nicht drüber reden, neben Anthony Davis dann hinten raus. Aber es ist einfach ein sensationeller Move. Und nur ist ein Clipper. L.A. war jetzt nicht unwahrscheinlich als Destination, als Stadt. Man konnte sich fragen, ob er Bock auf LeBron hat. Man kann sich jetzt fragen, warum er da vielleicht weniger Bock drauf hat. Ist es etwas, weil er bei LeBron schon jetzt so ein bisschen das Anfang vom Ende sieht? Oder ist es eher, weil er sagt, ich möchte nicht im Schatten stehen, ich will mein eigenes Team haben. Ich will hier der absolute Megastar sein und will einen Ring holen als bester Spieler in einem Megateam im Westen und will hier so meinen eigenen Shit machen. Da gibt es verschiedene Gründe für. In L.A. kann man leben, dass er dann auch noch PG mitgenommen hat. Ist für Krüego, ey, das ist das Größte. Also wenn du den Kerl fragst, was sind deine zwei absoluten Favorites in der NBA und nicht erst jetzt fragst, sondern vor einem Jahr fragst, dann sagt er, ohne wirklich einmal zu zucken, Kawhi und Paul George und die sind jetzt bei den Clippers. Dann kann man sogar die Clippers mögen. Das ist eigentlich die große Überschrift. So sollte die Episode heißen. Jetzt kann man sogar die Clippers mögen. Das ist eigentlich die Überschrift.
Also ich mochte die Clippers auch schon vorher. Also natürlich hauptverantwortlich gegen Blake Griffin. Aber dass ja da jetzt auch dieser Turnaround wieder so schnell kommt, also das ist ja die große Storyline eigentlich. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht erst anfangen von den Brooklyn Nets, aber wie viele Franchises jetzt da einfach so, ja, so einen krassen 180er jetzt einfach gezogen haben und einfach instant da sind, das ist schon verrückt und spricht auch für die moderne NBA. Es sind eben nicht mehr nur die 4-5 Teams, die großen Namen irgendwie angeln können. Nein, inzwischen geht es einfach um viel mehr, weil natürlich durch die, ja, wachsende Medienpräsenz bei jedem einzelnen Team, ich meine, das gibt's ja eigentlich mehr, dieses mit diesen Big Playern und den Franchises, das ist ja eigentlich inzwischen eine Illusion. Also inzwischen gibt's ja, fallen zumindest nur noch hinten einige raus. Aber alle so, die ab 20 aufwärts sind, sind alles Teams theoretisch, wo sich so ein Dude mal sagen könnte, ey, da ist das Wetter schön, da ist auch ansonsten die Lebensqualität schön, ich gehe da jetzt einfach mal hin und baste mir meinen eigenen Kram. Und gerade auch dieser Faktor ist jetzt so ein wichtiges Ding. Und ja, und jetzt gucken wir auf ein Clippers-Team, wie gesagt, Paul George, Kawhi Leonard, joint ein eh schon vorher sehr, sehr interessantes Team, die ja auch schon in den Playoffs ein bisschen was gezeigt haben, aber gerade auch spät in der Regular Season unfassbar tief. Sie mussten jetzt natürlich ein bisschen was abgeben und das möchte ich natürlich auch betonen, so ein Danilo Gallinari, der ein Riesenfaktor war für mich, warum die Clippers in der letzten Saison so gut waren, der arguably vielleicht die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, zumindest in den Spielen, wo er wirklich fit war. Ein Shai Gilgeous-Alexander, der als Rookie eine schöne Story war und den Clippers da auch wirklich viel gegeben hat als Point Guard, der da schon sehr reif agiert hat. Und dann, ja, noch ein bisschen Gemüse hinten raus ist noch weg. Zwei neue Superstars sind da und das ist, glaube ich, eine Gleichung, die bei vielen extrem positiv rumkommt, auch in den Off-Season-Grades, die man jetzt da so ein bisschen lesen kann. Ja, sind die Clippers eigentlich bei einer glatten 1, manchmal, glaube ich, sogar bei einer 1+ dabei. Und jetzt stellt sich natürlich automatisch die große Frage, reichen diese beiden neuen Superstars, von denen wir, glaube ich, beide ausgehen, die werden sehr gut harmonieren, weil was spricht dagegen? Original gar nichts. Ich meine, Paul George hat schon gezeigt, dass er sich neben einem schwierigen Charakter wie Westbrook, also einem sportlichen Charakter, nicht Charakter persönlich, gut anpassen konnte. Also das sollte laufen. Ja, sind sie jetzt das beste Team der Liga für die neue Saison im Power Ranking? Was sagst du dazu?
Ja, das ist die ganz große Frage und das ist auch tatsächlich die erste explizite Frage, die wir jetzt hier so ein bisschen mit reinnehmen und beantworten wollen, weil sie uns auf verschiedenen Kanälen immer wieder erreicht hat und weil es natürlich schwer diskutiert wird. Erstmal die Frage, was heißt bestes Team? Reden wir über den besten Regular Season Record? Für mich kann ich schon mal vorwegschieben, nein, das ist nicht, dass ich diese Frage verstehe.
Das ist schon mal wichtig.
Weil das sind zwei verschiedene Antworten im Zweifel, also ziemlich sicher sogar zwei verschiedene Antworten. Wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, so die Warriors-Dynastie mal so ein bisschen ausgeklammert, da war jetzt in der Regel nicht zwingend das Team mit dem besten Regular Season Record auch tatsächlich de facto das beste Team. Und ich glaube, es gibt relativ viele Cases dieses Jahr, dass das ähnlich aussehen wird. Die Frage ist, wie viele Spiele macht Kawhi? Hat letztes Jahr nicht so wahnsinnig viele gemacht, hat da wirklich den Rest-Modus maximal aktiviert. Da sollte man mal davon ausgehen, dass es dieses Jahr weniger notwendig und weniger der Fall sein wird. Du hast ein anderes Team in der gleichen Stadt, was definitiv einen Case für sich machen kann, das beste Team der Liga zu sein. Mit einem LeBron James, der wahrscheinlich schwer auf Redemption Mode sein wird und da nochmal zementieren möchte, dass er nach wie vor der beste Basketballer auf diesem Planeten ist, der den viertbesten Basketballer, fünftbesten Basketballer auf diesem Planeten dazu bekommen hat in Anthony Davis, was jetzt auch nicht so wahnsinnig hinderlich ist, da ein gutes Team zu sein. Da werden wir auch drüber reden, wie gut die sportlichen Fits sind, wie gut die Moves drumherum sind. Da gehen die Meinungen wirklich mal wieder von, die ballern alles weg, bis, boah, müssten es eigentlich in die Playoffs schaffen. Also ich habe, glaube ich, alles aus verschiedensten Richtungen schon gelesen, was die Lakers angeht. Also da muss man sich gleich nochmal in Ruhe anschauen, was man daraus eigentlich macht. Da ist sehr viel Upside, da ist vielleicht auch ein relativ tiefer Floor, was die Clippers angeht. Sind sie jetzt das beste Team? Ja, für mich tatsächlich ja. Du hast natürlich noch so Teams wie die Bucks, die da wieder sträflich vernachlässigt werden. Für mich, wenn man so in die Over-Unders reinguckt, dann sind in der Regel dann doch die Bucks gerade der Favorit, aber teilweise auch wirklich glatt auf Augenhöhe mit den Clippers, teilweise minimal davor. Das sind so die zwei Teams, an die man sich richten muss. Ehrlicherweise, Kawhi hat sich jetzt diesen Status, finde ich, diesen Benefit of the Doubt nach der letzten Saison einfach verdient. Gerade im 1-zu-1-Vergleich mit einem Giannis. Was da letztes Jahr passiert ist, das direkte Duell in den Playoffs, da hat er halt auch mal echt die maximalen Kawhi-Cojones auf den Tisch gelegt und echt mal eine Ansage gemacht. So, natürlich kann man und muss man den Case für die Bucks irgendwie auch machen. Also würde es mich wundern, wenn die 65 Wins holen. Na, 65 vielleicht schon. Würde es mich wundern, wenn sie 62, 63 holen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht sind sie am Ende das Team, was den besten Regular-Season-Record hat. Das würde ich wahrscheinlich heute sogar behaupten, wenn ich das müsste, wenn du mir die Pistole auf die Sackfalte legst. Ansonsten bestes Team der Liga. Tatsächlich meister Upside aktuell in der Endgeschwindigkeit, wenn wir so nennen wollen, sind es für mich die Clippers. Der Fit von Kawhi und Paul George ist natürlich, sie haben für mich defensiv das Potenzial, ein absurdes Team zu sein. Also wenn man sich so Closing-Lineups mit einem Paul George, mit einem Kawhi, die beide defensiv dann auch die Kraft haben sollten, sich da komplett reinzuwerfen oder selektiv einer von beiden, wer auch immer. Du hast einen Pat Beverly, den kennen wir, das ist einfach das Widerlichste, was auf der 1 defensiv so rumläuft. Und dann hast du eben einen Montrezl Harrell, wenn es dann ein bisschen smaller sein soll, oder einen Ivica Zubac, und hast auch auf der 4 Jungs, die giftig verteidigen können. Das sind dann nicht mehr die elitären Verteidiger, aber das hat Potenzial, defensiv wahnsinnig abartig zu sein. Und für mich hat er sich tatsächlich diesen Benefit of the Doubt hat er sich verdient. Ich kann einen Case für die Bucks machen. Für mich am Ende, Kawhi hat einfach diese Ansage gemacht dieses Jahr. Und dafür hat er für mich den Status, als aktuell sind die Clippers the team to beat. Das sind sie bei mir, von daher gehe ich mit LA.
Boah, finde ich sehr spannend. Also die Bucks muss man sowieso mit reinnehmen. Und ich finde auch, die kleinen Moves, die sie in der Offseason gemacht haben, die sind einfach gut. Die werden weiter brachial stark sein. Und wenn man da davon ausgeht, dass ein Jani auch nochmal einen kleinen Schritt nach vorne macht. Und ich glaube, bei ihm kann man das einfach deutlich realistischer nochmal reinberechnen im Vergleich zu Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hat jetzt ein Niveau gezeigt, das war einfach außerirdisch. Das war einfach pures Alien-Dasein, was er in den Playoffs gezeigt hat. Das war MJ teilweise in noch ein kleines bisschen besser, in kleinen Phasen. Also hört sich nach Gotteslästerung an, aber so gut war es einfach. So, und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn Kawhi dann noch einen drauflegt, auf einmal aus dem Nichts. Also, weiß ich auch nicht. Dann höre ich, glaube ich, auf, Basketball zu gucken, weil dann, weiß nicht, entzieht sich das langsam meiner Vorstellungskraft. Bei einem Jani kannst du ja wirklich noch relativ realistisch halt einen Schritt nach vorne einrechnen. Und dann sind sie auch schon wieder ein ganzes Stück besser. Also, ich habe noch ein bisschen Probleme damit, die Clippers einzuschätzen. Und da will ich einfach auch nochmal mit dir ausdiskutieren. Will ich den Vergleich irgendwie nochmal so ein bisschen machen? Wenn wir zurückdenken zu den Raptors, also die erste Frage wäre so, sind die Clippers jetzt wirklich ein besseres Team als die Raptors in der letzten Saison? Dann ist man vielleicht relativ schnell bei dem Ja. Ich würde fast sogar aufwerfen im direkten Vergleich mit der zweiköpfigen Schlange des Teams. Ist es nicht vielleicht wertvoller, also dass George Leonard natürlich besser ist als Laurie Leonard? Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber ist es nicht potenziell wertvoller, neben einem Kawhi Leonard einfach nochmal so einen grundsoliden Point Guard zu haben in Laurie, der wirklich wenig Scheiße macht, der das Spiel einfach maximal kontrolliert, viel, viel gute Elemente mit drin hat im Vergleich zu so einem Paul George, und da auch nochmal das Stichwort Playoff P mit reinzubringen, ja, der jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür spricht?
Ja, also den Case, dass der One-Two-Punch jetzt gerade besser ist, als er bei den Raptors war, den muss man machen, den muss man unterschreiben. Für mich ein paar verschiedene interessante Fragestellungen. Zum einen Thema Staggering, so wie planst du damit, was Kawhi und Paul George angeht? Theoretisch kannst du dir auch da wieder den Luxus erlauben, einen von beiden immer auf dem Feld zu haben. Paul George tut eigentlich diese 1A-Geige in meiner Welt etwas besser als tatsächlich dieses, du führst jetzt die Second Unit an und kannst machen, was du willst. Also der blüht für mich eigentlich immer eher dann auf, wenn er gerade nicht der beste Spieler auf dem Court ist, sondern ein elitär guter zweitbester Spieler deines Teams auf dem Court. Von daher rechne ich da nicht so sehr damit, dass da wahnsinnig viel gestaggert wird. Du musst natürlich, das machen wir jetzt hier eher nicht explizit, so den ein oder anderen Buyout-Kandidaten hinten raus muss man da im Zweifel eh mit einrechnen. Deswegen Endgeschwindigkeit wird bei den Clippers, glaube ich, sehr, sehr hoch sein. Ich sehe, was du meinst. Sie haben tatsächlich auch nominell keinen so richtig klassischen Point Guard und erst recht keinen zweiten im Roster. Du hast natürlich immer noch die Allzweckwaffe Lou Williams so von der Bank, deine 20 Punkte da irgendwie reinjagen. Ja, sie sind ein bisschen top-heavy und das auch im Kontrast zu den Raptors. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Case machen würde, dass die Clippers wirklich relevant besser sind als die Raptors letztes Jahr. Ja, ich war aber auch wahnsinnig hoch auf den Raptors, schon bevor dieser Playoff-Run losging. Also man wird sich erinnern, das war wahrscheinlich unsere vorletzte Folge, die Folge vor den letzten Playoffs, wo ich gesagt habe, ich rechne den Osten, gebe ich den Raptors und ich gebe ihnen tatsächlich auch eine relevante Chance gegen die Warriors, dass sie das Ding am Ende gewinnen. Ja, das ist im Nachhinein für mich schön an der Stelle. Das war echt ein underrated gutes Team. Sie hatten dann natürlich auch in den Playoffs dann wieder so die Renaissance von einem Fred Van Vliet, der auf einmal wieder da war, der irgendwie die letzten Monate komplette No-Show war. Da sehe ich bei den Clippers ein bisschen weniger Tiefe, wobei mir auch da so ein Landry Shamet gut gefällt. Mo Harkless, wenn er dann von der Bank kommt und nicht wie bei den Blazers irgendwie auf einmal dein zweitbester Wing sein soll, dann kann ich damit irgendwie auch leben. Mir gefällt dieses Team aber wahnsinnig gut. Und wie gesagt, das ist für mich Benefit of the Doubt. So, die haben an beiden Enden des Feldes haben sie relativ viel, was sie da reinwerfen können. Wird spannend, wie sie dann diesen One-Two-Punch wirklich auf die Platte bringen, ob sie ihre PS auf die Platte bringen. Für mich sind sie aktuell tatsächlich dann doch einfach knapp. Also ich fühle mich damit auch, weiß Gott, nicht gut so. Und ich finde nicht, dass sie so große Favorit sind, wie ich das teilweise lese. So dieses, ja, come on, so, Kawhi hat letztes Jahr die Raptors zu einem Titel getragen, jetzt hat er sogar noch Paul George, dann wird das ja wohl noch einfacher. So, das ist mir zu leicht und zu dünn in der Argumentation. Und dafür sind auch andere Teams einfach zu dicht dran. Für mich sind sie das beste Team, aber für mich sind mindestens drei Teams ganz, also wirklich ein dünnes, also so ein hellblondes Sackhaar dahinter. Also da ist tatsächlich die Lücke für mich dieses Jahr wahnsinnig klein.
Ja, also ich gehe auch nicht so weit zu sagen, beziehungsweise ich gehe so weit zu sagen, dass ich die Raptors, den Kader der Raptors, selbst im Vergleich zu jetzt der Kombination George Leonard besser fand als den der Clippers aktuell. Und vielleicht sogar ein bisschen deutlicher. Also ich finde das, was die Raptors da wirklich aufbringen konnten an reiner Spieltheorie mit diesem Supporting Cast, der da einfach perfekt gepasst hat, mit dieser Länge, mit dieser enormen Physis, das ist etwas, was für mich die Clippers jetzt so nicht replizieren können. Und da geht vielleicht für mich auch ein bisschen Qualität weg. Und wenn es da schon losgeht mit dem Thema Staggering, da will ich auch direkt einfach mal den Nachbar aus LA einfach mit reinbringen und einfach nochmal sagen, ey, die fucking Los Angeles Lakers. Und klar, wäre Kawhi da hingegangen, dann hätte man einen Strich hinter die Saison ziehen können. Vielleicht nicht komplett, weil irgendwann kommt auch ein Klay Thompson wieder zurück und dann spielen die Warriors mit ihrer alten Big Three wieder in den Playoffs und sind nicht zu unterschätzen, aber ein Lakers-Team mit Anthony Davis, mit LeBron James und mit Kawhi Leonard, ja gut, da wäre dann halt Schluss gewesen. Aber wenn wir jetzt einen One-Two-Punch vergleichen und Thema Staggering reden, ein reines Team mit Paul George auf dem Court und eingerechnet schon alleine, Kawhi ist vielleicht verletzt oder ruht sich 22 Spieler aus, ist dieses Clippers-Team dann wirklich so gut? Boah, meiner Meinung nach sind sie gut, nicht so wirklich gut. Und dann gucke ich zu dem Lakers-Team, stelle AD mit einem halbwegs okayen Supporting Cast dahin, funktioniert. Stelle LeBron mit egal wem dahin, funktioniert. Und stelle die beiden auf dem Court und das wird wirklich brutal. Also auch da im direkten Vergleich, meiner Meinung nach wird da nach wie vor unterschätzt, was LeBron James mit AD einfach machen kann. Und jetzt ja auch noch dazu, DeMarcus Cousins, hatten wir viel drüber diskutiert. Erstmal ist der Deal einer der Wahnsinns-Deals, einer der besten Deals, die man, glaube ich, machen konnte, DeMarcus Cousins fürs Minimum da einfach zu unterschreiben lassen. Ich meine, im direkten Vergleich, was er jetzt für einen Wert für die Lakers bringt oder was er für einen Wert für die Warriors gebracht hat, das ist schon ein Riesenunterschied. Er hat selber schon mal gesagt, aber er geht nahezu fit in diese Saison. Er ist trotzdem noch nicht der Alte, weil er halt einen Achillessehnenriss hatte, aber er ist eine ganze Ecke fitter und eine ganze Ecke besser, als das bei den Warriors hätte sein können. Und dann hat es vielleicht bei den Pelicans auch nicht geklappt mit den beiden als Twin Towers. Aber bei den Pelicans stand halt auch nicht LeBron James dann eben noch auf dem Court. Also, ja, die Lakers sind nicht ganz das Team, was sie auch am Ende der Saison sein werden, weil auch da Buyout-Kandidaten, Trade-Deadline, da wird was passieren. Aber auch dieses Team wird verdammt gut sein. Und dann haben wir, glaube ich, so ein bisschen, ja, so eine große Drei etabliert, oder? Die Bucks dürfen wir nicht vergessen. Und dann haben wir die beiden Lakers-Teams, die Bucks und dahinter die Teams, die du auch erwähnt hast, da werden wir gleich noch zu kommen. Das sind dann so vielleicht so ein bisschen die Regular-Season-Heroes. So auch ein Team, die Denver Nuggets, die teilweise in Power-Rankings jetzt schon extrem gut abschneiden und auch völlig zu Recht. Weil wenn es nur darum geht, wer gewinnt den Westen, ich glaube, dann wären die Nuggets für uns beide ein Team, da würden wir ganz gerne mal einen Fünfer drauf wetten, wenn wir Sportwetten machen würden. So, weil da spricht einfach verdammt wenig dagegen, dass die in der Regular Season nicht einfach brutal gut sind. Und dass nicht ungefähr jeder Spieler dieses Kaders sich nochmal verbessern wird.
Ja, absolut. Also da gibt es noch eine ganze Menge an Teams. Natürlich auch so ein Team wie die Jazz, die in der Regular Season, wenn sie dann voll auf dem Gas sind, wenig Verletzungen haben, da auch einen Case für sich machen, dass die auf einmal 55, 56 Wins holen und da ganz weit oben mit dabei sind. Für mich geht es hier um Endgeschwindigkeit, was die Lakers angeht. Bin ich tatsächlich einigermaßen deiner Meinung. Da wundert mich dann doch wieder, wie negativ sie in Teilen gesehen werden, was die Over-Unders angeht. Da sind sie relativ deutlich hinter der Spitze. Also da sind so 4, 5 Wins, die sie da hinter den Clippers und Bucks und auch hinter anderen Teams gesehen werden aktuell. Natürlich war das letzte Jahr eine Katastrophe, so trotz einem LeBron James. Aber ich glaube, und das ist für mich die große Überschrift, ich glaube tatsächlich, dass, und das sage ich als, wie gesagt, bekennender, nicht wahnsinnig großer LeBron James-Fan, ich glaube, dass das Jahr sein wird, in dem der Mann nochmal zeigen wird, dass wir letztes Jahr ein bisschen vorschnell waren. Nicht wir persönlich, sondern dass wir als NBA-Öffentlichkeit ein bisschen vorschnell waren, zu sagen, das ist die Wachablösung, Kevin Durant ist besser, Kawhi Leonard ist besser, vielleicht sogar noch ein, zwei andere. Ich glaube nicht mehr, dass er diese ganz unangefochtene, absolut über allem thronende Nummer 1 ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass der beste NBA-Spieler der letzten 2 Jahre nicht LeBron James heißt. Ich glaube, wenn du mich heute fragst, wer der beste NBA-Spieler im nächsten Jahr sein wird, dann ist mein Geld nach wie vor auf LeBron James. Das wird nicht, muss nicht heißen, dass er MVP wird, aber das wird für mich heißen, dass er zeigen wird, dass er zu früh abgeschrieben wurde von einigen. Ein Anthony Davis darf man einfach nicht unterschätzen, was das für eine unfassbare Maschine ist. Und wenn du das Thema Staggering ansprichst, natürlich ist der sportliche Fit bei den Lakers ein Riesenfragezeichen. Natürlich sind da Leute dabei, die seit Jahren einen deutlich größeren Namen haben, als sie einen Impact auf den Platz bringen, sei es ein Kentavious Caldwell-Pope oder auch ein Rajon Rondo oder was auch immer. Da laufen ein paar Leute rum, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Da sind aber auch ein paar Signings dabei gewesen, die mir wahnsinnig gut gefallen. Sei es ein Danny Green, ein Avery Bradley, der für mich auch ein Kandidat für so ein bisschen Bounceback-Season ist, einfach wieder einen besseren sportlichen Fit bekommen wird, da sehr gut reinpassen wird. Ein Kuzma, der ehrlicherweise im letzten Jahr wahrscheinlich einfach schlicht der Beste von den jungen Lakers gewesen ist, auch wenn ich da nicht sein Riesenfan bin, der als einer der einzigen der 4 noch an Bord ist. Boogie, ja, hast du viel zu gesagt, finde ich richtig, ist halt ein Low-Risk-Move, so 3,5 Millionen, mein Gott, so Minimum, was soll passieren? Hoffe, dass er nicht startet, also hoffe, wenn ich ein Lakers-Fan wäre, dass er nicht startet, dass sie sehen, dass seine beste Rolle im 12.
Das hoffe ich auch,
im Starting-Lineup ist, sondern dass er dann eben die Option, eine der Optionen von der Bank sein kann. Da wird sich noch ein bisschen was tun. Auch da ist natürlich ehrlicherweise die Frage, wie viele Spiele macht ein LeBron, wie viele Spiele macht ein DeMarcus Cousins. Deswegen würde es mich zu 0% wundern, wenn die Lakers Fünfter im Westen werden mit knapp über 50 Wins und am Ende den Titel holen. So, das wär, also warum sollte es mich wundern? Insofern bestes Team, dass sie damit in die Konversation gehören, was Endgeschwindigkeit angeht, 100%.
Ja, ich meine, gehen wir doch nochmal die Starting Five einfach mal durch. Und da gibt's ja die verschiedenen Optionen. Und es ging ja eigentlich auch schon durch die Medien und darauf freue ich mich ja eigentlich auch. LeBron James wirklich als designierter Point Guard. Nicht mehr irgendwie nur als Point Forward, sondern wirklich LeBron James ist unser Point Guard. Das, was er für die nächsten 6, 7 Jahre wahrscheinlich noch sein wird, weil das seine größte Identität wahrscheinlich ist. Und das ist einfach eine geile Nummer. Und dann kannst du da Lineups hinstellen. Entweder du schmeißt nochmal so ein Rondo damit rein. Ja, ich meine, gut, viele haten Rondo. Ich finde, er hat in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder bewiesen, dass er nach wie vor ein Team gut tun kann. Also selbst wenn du ihn rauslässt, kannst du immer noch ein Lineup spielen. LeBron James, Avery Bradley, der für mich auch ein unterschätztes Signing ist bei den Lakers, mit Danny Green, mit Kyle Kuzma und Anthony Davis. Und dann hast du eigentlich genau das, was die Cavs immer versucht haben zu machen, nämlich ihn mit Shootern herumzupairen und da einfach LeBron zu maximieren und hast dazu einfach noch einen zweiten Superstar. Und beantworte mir mal Folgendes, wann hat es in der Historie der NBA, wann ist es mal nicht gut gegangen, 2 Top-5-Spieler in dieser Liga in ein Team zu setzen?
Naja, also tatsächlich bei Bobby Portis und Chris Dunn. Kann man jetzt drüber streiten. Ja, selbstverständlich, müssen wir nicht drüber reden. Also das ist für mich auch keine große Diskussion. So, das ist ein unfassbares Pairing. Und natürlich kann man jetzt hingehen und sagen, je nach Line-Up werden sie da wieder ein Spacing-Problem bekommen, schieß mich tot. Wenn du da ein vernünftiges Line-Up hinstellst, und Anthony Davis ist zumindest keiner, den du von draußen komplett blank dumm in der Gegend rumstehen lässt, ähnlich wie du es mit einem LeBron mittlerweile auch nicht mehr machen kannst, hast du mit Danny Green einen ausgewiesenen Knockdown-Shooter, mit Bradley jemanden, den du respektieren musst. Und wenn du dann tatsächlich so ein bisschen klein gehst und halt Anthony Davis auf die 5 schmeißt, dann ist das da ein Line-Up. Ey, ganz ehrlich, also so, da muss man mal ernsthaft drüber nachdenken, wie viel PS da am Ende auf der Platte stehen. Das sind alles Jungs, die Basketball spielen können. Das sind alles Jungs, die ein bisschen Erfahrung haben. Da hast du nicht so dieses Rookie-Problem, was LeBron in den letzten Jahren teilweise hat. hatte, dass da Jungs dem Moment nicht gewachsen waren. Das sollte man da nicht bekommen. Nicht mit einem Danny Green, der alles gesehen hat. Nicht mit einem Avery Bradley, der viel gesehen hat. Ein Anthony Davis, der einfach eine unmenschliche Qualität mitbringt. Also auch ein Rondo. Ich bin kein großer Fan, ehrlich gesagt, nie gewesen. Selbst zu den besten Boston-Zeiten aus irgendwelchen Gründen nicht. In den letzten Jahren auch nicht. Aber ehrlicherweise hat der nun mal bei den Pelicans auch gezeigt, dass der in dem Team in der richtigen Funktion durchaus noch helfen kann. Wenn da alles den Bach runtergeht, dann kann das auch jemand sein, der dein Lockerroom dann endgültig die Klippe runterschießt. So, gar keine Frage. Das kann dann auch ein Rondo sein. Aber normalerweise sollte bei den Lakers dieses Jahr schon so ein bisschen Feel-Good-Jahr sein und relativ viel gut gehen. Von daher bin ich absolut mit dabei. Man muss sie da ganz, ganz oben mit reinwerfen. Wofür es dann reicht, wird von vielen Faktoren, vor allem Verletzungen und irgendwie sportlichen Fit und 1, 2, 3 Bayern-Kandidaten abhängt. Das
haben wir schon seit Jahren festgestellt. Aber ich fand diese PS-Analogie gar nicht so schlecht und wird da nochmal einen Schritt weitergehen. Also für mich auch der Lakers-Kader. Es ist jetzt kein Ferrari, aber es ist dann schon so der Mercedes, wo du am Ende feststellst, dann hinten drauf, oh scheiße, ist ja doch ein AMG.
Oh Gott.
Auch wenn mich, was so Autos angeht, so krass rausbringt, mich sagen, das auch überhaupt nicht mehr juckt. Ne? Aber für alle,
ich wette, du musst das AMG auch gerade googeln, ob es AMG, AMK ist oder AWN oder was auch immer.
Ja, so ist doch gut. Und dann gehen wir rüber zur nächsten Frage, da bin ich mal gespannt, weil ich meine, den großen erweiterten Kreis von Teams, den wir jetzt mit reinnehmen könnten, haben wir jetzt erstmal außen vor gelassen, aber ich bin gespannt, vielleicht kommt es ja bei der nächsten Frage jetzt vor. Und da werde ich dich direkt mal vorweggehen lassen bei der nächsten Frage, und zwar die lautete, welches Team außerhalb der Lakers und der Clippers hat denn den größten sportlichen Schritt nach vorne gemacht?
Ja, wahnsinnig interessant. Also auch für die Frage natürlich vielen Dank. Da gibt es eine Handvoll von Teams mindestens, die man da reinwerfen kann. Ehrlicherweise ist auch wieder so ein bisschen die Frage, wie versteht man diese Frage? Also natürlich kann ein Team, was vorher komplett beschissen war und jetzt halbwegs okay ist, müsste man da eigentlich mit reinführen. Ich habe dann doch eher so ins obere Regal gegriffen. Und für mich sind es tatsächlich, und das wird den einen oder anderen jetzt wundern, weil mittlerweile hoffentlich bekannt ist, dass mein großer Liebling auf diesem Basketballplaneten Jimmy Butler ist, die Sixers verlassen hat. Da müsste man jetzt eigentlich sagen, sie müssten für mich das Team sein, die den größten Qualitätsverlust haben, was auch immer. Für mich sind tatsächlich außerhalb der LA-Teams die Sixers das Team, was einen richtig, richtig relevanten Schritt nach vorne gemacht hat. Warum? So, zum einen.
Da werden jetzt viele sich wundern, glaube ich. Ich finde es ein guter Punkt. Ich bin gespannt, was du jetzt so erzählst.
Naja, es fängt mit verschiedenen Sachen an. Also zum einen war dieser, ich rede jetzt vom Sportlichen, ich rede nicht vom Lockerroom, da kann sich niemand von uns anmaßen, irgendeinen Plan davon zu haben. Also das allein schon mal so als Disclaimer, wenn jemand in Basketball-Deutschland eine Analyse oder Meinung zum Thema Lockerroom-Stimmung und wer ist eigentlich das Problem zu einem NBA-Team schreibt, nehmt es, falls es analog ist, reißt dieses Blatt Papier durch und schmeißt es in die Tonne. Das ist einfach witzlos. Das kann sich niemand von uns anmaßen, da irgendetwas beurteilen zu können. Man kann da irgendwie so educated guesses anstellen. Am Ende bleibt es Schall und Rauch. Das heißt, rein sportlich hat mir der Fit von Jimmy da nie so richtig gut gefallen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Zum einen so ein bisschen eine Redundanz mit dem Tobias Harris, die zumindest dazu geführt hat, dass beide da immer so ein bisschen das Gefühl hatten oder man hatte von außen das Gefühl, dass beide nicht so eine richtig klar umrissene Rolle hatten. Vor allem Tobias Harris, der darunter sehr gelitten hat, der irgendwie sehr gute Phasen hatte, dann auf einmal wahnsinnig schwache Phasen hatte, komplett untergetaucht ist. Da war einfach nie so richtig ausdefiniert, welche Rolle hat ein Tobias Harris hier. Natürlich hast du auf der Abgangsseite einen J.J. Redick neben einem Jimmy, der wahnsinnig wehtun wird, der ein Riesenfaktor für das war, was Philly da die letzten Jahre gerissen hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie gute Moves gemacht haben, um das zu kompensieren, sehr, sehr gute Moves gemacht haben. Und wenn ich hier das Depth Chart vor mir habe, ehrlicherweise, und das tut mir ein bisschen fast in der Seele weh, ich glaube, dass tatsächlich in diesem Konstrukt mit einem Ben Simmons, mit einem Joel Embiid, mit der Rollenverteilung, die die Sixers da haben, ein Josh Richardson wahrscheinlich sogar besser passt als Jimmy Butler und das Team wahrscheinlich sogar besser macht. Also wenn du für mich nur 1:1 Jimmy und Josh Richardson getauscht hättest, wären die Sixers vielleicht sogar nicht schlechter geworden, wenn nicht gar besser. In dem Konstrukt, dass du dazu einen Al Horford mit reinwirfst, ist das für mich tatsächlich einfach ein klares Plus. Du hast jetzt mit einem Tobias Harris jemanden, der auf dem Wing ganz klar das maximal grüne Licht hat, wo völlig klar ist, auf dem Wing ist Tobias Harris unsere Scoring-Option Nummer 1. Wahrscheinlich ist der Team bald die Scoring-Option Nummer 2 nach einem Joel Embiid. Das ist komplett klar umrissen, der darf von draußen schießen, der kann machen, der weiß, was er zu tun hat. Und Josh Richardson kann sich in diesem Team komplett auf die Defensive fokussieren und das ist ein maximal großartiger Verteidiger. Vielleicht sogar nicht ganz so gut wie Jimmy Butler oder ähnlich gut, was auch immer, aber Jimmy hat in der Offense eine ganz andere Rolle eingenommen, als Richardson das da tun wird. Das heißt, er kann am defensiven Ende da die komplette Klette spielen. Über einen Al Horford als sportlichem, unmenschlichen Glue-Guy haben wir schon tausendmal gesprochen. Und ganz ehrlich, was Horford teilweise in den Playoffs wieder auf den Platz gebracht hat, das ist ein unfassbar geiler Basketballer, der jedem Team gut tut. Er ist das Kryptonit von Embiid. Jetzt haben sie so ein bisschen den Move gemacht, dann holen wir uns das halt rein. So, ich kann Embiid im Joinen, könnte man dazu sagen, finde ich einen großartigen Move. Du kannst mit den Line-Ups relativ flexibel sein. Natürlich, Tiefe ist wieder ein Thema bei den Sixers. Du hast mit Kylo Quinn einen guten Backup-Center oder einen soliden Backup-Center. Du hast mit James Ennis the Third eine vernünftige Option auf dem Wing. Da fehlt ein bisschen was, keine Frage. Ich glaube, dass nach wie vor das Pairing Simmons-Embiid nicht optimal ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube aber, dass mit dem Konstrukt Richardson-Harris-Horford drumherum du eine bessere Lösung hast als mit Jimmy Butler drumherum, der jetzt in Miami komplett durchladen wird, da komme ich später nochmal dazu. Für mich sind die Sixers tatsächlich wirklich relevant besser geworden. Ich glaube, dass das ein Team ist, was, mal abgesehen davon, dass wenn sie fit bleiben, sie eigentlich intrinsisch nochmal einen Schritt machen sollten, einen Embiid und einen Simmons, die noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, hoffentlich, dann ist das ein Team, was für mich absolut besser geworden ist, tatsächlich besser geworden.
Ja, und wir sind uns da tatsächlich einig. Und das ist eigentlich auch ein bisschen verrückt, weil wenn man jetzt überlegt, mal ein bisschen die Zeit zurückdreht und ja, einfach sich nochmal erinnert, was die Sixers damals in den beiden Trades für Butler und auch für Harris abgeben mussten. Und da waren einige First-Rounder mit bei, da war auch gerade in Landry Shamet einfach ein großes Talent mit bei. Und jetzt ist Butler weg. Jetzt musste man Tobias Harris extrem teuer bezahlen, ist ein guter Mann, aber 5 Jahre 180 Millionen ist halt einfach auch mal eine ganz kräftige Ansage und steht so im selben Kontext wie, sollte man für Chris Middleton 175 Millionen oder was war es bezahlen. So, das ist das Ding, aber ich bin komplett bei dir, dass dieser neue Kader einfach so wesentlich besser zusammenpasst. Also du behältst genau die gleiche Freakiness, selbstverständlich, oder wirst theoretisch sogar eigentlich noch ein bisschen krasser, weil ein Josh Richardson ist auch so unfassbar lang, defensiv einfach eine Allzweckwaffe, mega gut, und dann hast du einfach da mit einem Redick dann so diese einzige Baustelle dann sogar noch rausgenommen. Die große Frage ist, wie man sein Shooting kompensieren wird. Das ist natürlich die Sache, also man kann sich freuen auf Tobias Harris, der ähnlich wie man es auch in den Playoffs schon angedeutet bekommen hat, richtig chucken wird, komplett. Ben Simmons hört man jetzt schon aus der Offseason, das ist wirklich sein Main Focus und auch ein Hauptgrund, warum er jetzt unter anderem Nationalmannschafts-Duties abgesagt hat für Australien und gesagt hat, ey, ich werde mich einfach auf die Offseason konzentrieren, ist wirklich, dass er jetzt sagt, jetzt einfach diesen großen Punkt da ablegt und sagt, ja, ich traue mich jetzt voll aufs Shooting zu setzen und ich will besser werfen lernen und ich will werfen in der nächsten Saison und das werden sie auch brauchen. Aber wenn da alle so ein kleines bisschen kompensieren können, und ein Josh Richardson ist ja auch ein guter Shooter, natürlich ist er kein J.J. Redick, aber ist da schon ein sehr guter Mann, dann finde ich, ist das ein brutales Lineup. Ich freue mich auf Al Horford jetzt wieder auf der 4, er wird da was beweisen müssen. Also es war ja ein offenes Geheimnis, dass Al Horford absolut keinen Bock drauf hat, immer die 5 spielen zu müssen, obwohl sich eigentlich alle Experten und auch unter anderem wir beide uns natürlich einig waren, Al Horford auf der 5 ist eigentlich ein Traum, ist ein feuchter Traum für die moderne NBA. Jetzt rückt er auf die 4, rückt neben Embiid, aber auch das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also ich meine, es sind beide Spacer, Al Horford ist sowieso ein Spacer, Joel Embiid macht da hoffentlich auch wieder mal einen Schritt nach vorne, wo die Tendenz gerade, was seine Dreierquote anging, ja eher wieder rückläufig war, und dann ist das einfach defensiv so ein ekelhafter Frontcourt. Also meine Fresse, Al Horford und Joel Embiid plus noch den Faktor, dass es dann keinen Embiid-Stopper mehr im Osten gibt, das ist einfach eine richtig geile Nummer. Hinten raus wird es ein kleines bisschen dünn, aber da sehe ich immerhin noch genug, dass es reichen könnte, oder sehe eigentlich nicht weniger als in der letzten Saison. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ein verrückter Kawhi Leonard-Wurf die Sixers abgehalten hat, auch potenziell in die NBA Finals zu gehen. Also nochmal kurz sich daran alle wieder erinnern. Also ja, ich sehe auch viel Positives für die Sixers. Die könnten neben den Bucks natürlich, also nicht nur könnten, sind sie der große Favorit im Osten. Und würde es mich am Ende des Tages sogar wundern, wenn sie da durchgehen und 2020 dann in der NBA Finals stehen? Nee.
Bin ich tatsächlich dabei. Das ist für mich auch die Ceiling von diesem Team. Das kann ich mir vorstellen. Du hast die Länge angesprochen. Das ist ein freakiges, riesiges, athletisches Lineup, was mir wahnsinnig gut gefällt, defensiv. Du hast einen Horford natürlich, der auf der 4 primär jetzt wieder spielen wird, weil er neben Embiid spielen wird, was ein guter Fit sein wird. Du hast aber natürlich auch die Option, sei es Verletzungen oder Back-to-Backs oder was auch immer, wenn der Embiid ein bisschen resten wird, dann schickst du halt einen Horford wieder auf die 5. Hast da keinen riesigen Qualitätsverlust im Gegensatz zu den letzten Jahren. Komplett Tobias Harris wird total durchladen, der wird wahnsinnig zünden. Ist aber, glaube ich, auch richtig. Wenn der, das ist ein guter
Spieler. Er könnte richtig aufgehen in der Rolle.
Natürlich.
Also nochmal so Clippers.
Man vergisst plus es X. Einfach.
Ja.
Ja, man vergisst einfach, was für eine sehr, sehr gute Entwicklung Tobias Harris das letzte Jahr so ein bisschen ausgeklammert, weil Rolle irgendwie undefiniert die letzten Jahre gemacht hat. Das ist auch einer der Jungs, die auf einem völlig anderen Niveau
als Giannis. Er ist der perfekte dritte Mann. Und genau diese Rolle hat er jetzt wieder.
Genau. Jemand, der jedes Jahr einen relevanten Schritt nach vorne gemacht hat. Das ist ein guter Shooter, der hat jetzt das grüne Licht. Das ist kein J.J. Redick. Und natürlich haben sie irgendwie in einer Welt Feld ein bisschen ein Spacing-Problem, aber ehrlicherweise ist Richardson ein gut genuger Shooter, ein Al Horford ist von draußen ein gut genuger Shooter. Das sind halt Jungs, das sind auch keine Draymond Greens, die du da komplett stehen lässt und sagst, ja komm, dann beat me, so, dann schieß doch. Dafür sind sie dann zu gut und ich glaube, dass das reichen wird. Natürlich große Frage, großer X-Faktor, und das ist sowieso die Überschrift über die Ceiling dieses Teams in den nächsten ein, zwei Jahren. Was passiert bei Ben Simmons? Wurftechnisch wird er ein Dreier-Shooter? Nein, muss er vielleicht auch nicht. Macht er ein paar relevante Schritte da in die Richtung nach vorne, dann ist die Ceiling auf einmal nochmal zwei, drei Stufen und Ebenen höher, als wir sie jetzt gerade sehen. Fitness von Embiid ist natürlich, Gesundheit von Embiid ist ein Faktor. Wenn wir davon ausgehen, dass der halbwegs vernünftig eine solide Saison spielen kann, ist das für mich ein massives Team, auf das ich richtig Bock habe, auch wenn mein Jimmy weg ist. Das heißt, sie sind nicht mehr mein Team Nummer eins, aber trotzdem eins, was wahnsinnig Spaß machen wird.
Ja, und auch mehr Spaß machen wird als in der letzten Saison. Weil ich meine, Locker-Room haben wir jetzt ausgeklammert, aber auch da willst du einen Schritt nach vorne machen. Und nichts gegen deinen Jimmy Butler, aber ich finde eigentlich, so ein gutes Beispiel ist, fast jeder von euch wird diesen einen Freund haben, den ihr liebt, den ihr komplett liebt. Einfach ein geiler Typ. Aber wenn ein anderer Typ dann zu euch kommt und sagt, ey, das ist ein richtiges Arschloch. Und wo ihr dann sagt, ja, kann ich voll verstehen, dass du das so denkst. So, genau das ist wahrscheinlich Jimmy Butler. Ein richtig, richtig guter Mann, wenn du ihn an deiner Seite hast. Aber ja, wenn du ihn nicht an deiner Seite hast, kann er auch, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja.
Der Marc van Bommel der NBA, das ist so.
Vielleicht.
Dann bin ich da aber mal gespannt, wer dein Team ist. Dein Team außerhalb der LA-Teams, damit du hier nicht wieder LeBron in den Ring werfen kannst, was den größten Schritt gemacht hat. Ich bin sehr gespannt.
Und das Ding ist, ich würde jetzt wahrscheinlich die Phoenix Suns sagen, wenn sie nicht später eh noch drankommen würden in einer weiteren Frage, die wir bekommen haben. Also die Phoenix Suns haben bestimmt einen Schritt nach vorne gemacht. Wie groß der ist, da werden wir später drauf eingehen, wenn es darum geht natürlich, ja, wie wir so damit umgehen, dass unsere Lieblingsspieler mal wieder das Team gewechselt haben. Aber jetzt musste ich mir erstmal ein anderes Team suchen. Hab auch lange hin und her überlegt, aber letztendlich, ja, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sagen kann, ich nehme so ein bisschen den Hype mit, auch nach dem Draft. Aber sind es wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal so uns vor allen Dingen die letzte Saison und die zweite Hälfte vorstellen, die hauptsächlich ohne Anthony Davis ablief, dann sind es wahrscheinlich die New Orleans Pelicans, die aus diesem Trade einfach mal richtig sauber rausgegangen sind. Ich glaube, da sind sich fast alle einig, dass der Gegenwert, den sie bekommen haben, natürlich mit einem Lonzo Ball, mit einem Brandon Ingram, mit einem Josh Hart, dass das einfach sportlich schon mal eine solide Nummer war, ein solides Auffangkissen einfach. Und dazu ist ja eben genannter JJ Redick, der, ja, ein perfekter Mann ungefähr für jeden Kader ist, weil er einfach auch defensiv unterschätzt, nicht diese absolute Liability ist, sondern gut genug, dass er eigentlich auch in fast jeden Kader passt. Den haben sie jetzt die Pelicans sichern können für einen verhältnismäßig schmalen Taler, finde ich eigentlich. Also auch das eher wieder ein Budget-Deal. Gerade hinten raus könnte man ja meinen, dass so ein JJ Redick von so einem Team nochmal richtig, richtig Lobby bekommt. Aber ist anders gelaufen. Dann Derek Favors haben die New Orleans Pelicans bekommen in einem super Deal mit den Jazz. Haben sie ihn da eigentlich mehr oder weniger so abgenommen, weil viel mussten sie eigentlich auch nicht abgeben. Und dann natürlich haben wir auch noch den großen X-Faktor, Zion Williamson, selbstverständlich. Da werde ich jetzt original nichts zu sagen. Da werde ich nichts zu sagen. Finde ich gut. Aber nur die Vorstellung, dass in der nächsten Saison ein Lonzo Ball, von dem ich mir natürlich wieder so eine Breakout-Season vorstellen kann, ein Fastbreak rennt. Also Lonzo, stell dir einfach mal folgendes Szenario vor. Lonzo Ball, sein bekannter Outlet-Pass, direkt zu einem Brandon Ingram, der pusht, und der Lob-Pass, Zion Williamson, Monster-Dunk. Wie oft werden wir das sehen in der nächsten Saison? Also erstmal ist es ein League-Pass-Team, selbstverständlich, aber es hat auch Potenzial, einfach sneaky ganz gut zu sein. Also auch so, was die Tiefe angeht, sind da noch ein paar gute Jungs mit dabei, und dann ist einfach auch nach wie vor ein Jrue Holiday mit dabei, der ja eigentlich sich den Unterschätzt-Status in den letzten zwei Jahren jetzt mal abgespielt haben müsste, der einfach, ja, einer der besten Two-Way-Spieler der Liga ist, Punkt. Und das kombiniert mit einem Lonzo Ball, mit einem Ingram, also gerade auch defensiv könnte dieses Team absolut ekelhaft sein. Dann wirfst du da Qualitätsjungs rein und vor allen Dingen auch Veterans rein, wie ein Favors, ein Redick. Ja, ist ein geiles Team. Also ich glaube, sie werden mit Sicherheit in einem guten Westen, auch wieder in einem tiefen Westen, sind sie so ein sneaky Team, was hinten locker reinrutschen kann. So, Platz 7, 8 könnte in einem Best-Case-Szenario sein, und das wäre ein großer Schritt nach vorne und vor allen Dingen ein unerwarteter Schritt nach vorne nach dem Davis-Trade, und deswegen ist meine Antwort die Pelicans.
Finde ich verrückt. Also finde ich geil, weil nicht erwartet, also tatsächlich irgendwie für mich ein bisschen überraschende Antwort. Was Playoff-Chancen angeht, bin ich, glaube ich, ein bisschen pessimistischer als du. Ich glaube, es wird ein Team sein, was gut anzusehen sein wird. Ich glaube trotzdem, dass ein Team, wo dein, naja gut, wo rankst du ihn so, aber wo Zion Williamson als Rookie schon eine sehr gute Saison spielen muss, damit du irgendwie eine Chance hast, da in eine Konversation zu rutschen, habe ich dann doch zu viele andere Teams im Westen davor, seines Teams wie die Mavs oder was, die ich dann schon nochmal einen Schritt weiter sehe, die da in die Playoffs kommen werden, aber definitiv ein Team zum einen, was wahrscheinlich, wenn es über Gewinner der Offseason geht, also gar nicht so sehr, wer hat den größten sportlichen Schritt gemacht, sondern inklusive Draft und Pick-Ansammlung und so weiter und so fort, was Thema einfach, wer hat die beste Offseason gehabt, da sind die Pelicans sehr weit mit vorne. Man muss ja mal einfach ein bisschen zurückdenken, du hast im Prinzip einen Superstar, der ganz klar artikuliert hat, er will weg, er hat keine Lust mehr, hast du getradet, was einfach die undankbarste Situation überhaupt ist und hast es dann geschafft, dafür wirklich relevante Picks, relevante Pakete zurückbekommen, Qualität zurückzubekommen, wie groß man auch immer die jetzt wertet, aber ein Brandon Ingram ist einfach ein relevant guter Junge, ein Josh Hart genauso, ein Lonzo Ball auch, also da kam ein bisschen was zurück, du hast mit dem Jrue Holiday definitiv jemanden, der mittlerweile, ich weiß nicht, ob er noch unterschätzt ist, wahrscheinlich, hoffe nicht, ich hoffe, dass mittlerweile jeder verstanden hat, was das für ein geiler Buffer ist, gerade am defensiven Ende und Two-Way-Level, du hast es angesprochen, unfassbarer Basketballer. Derek Favors ein bisschen losgelöst von Rudy Gobert. Der Fit war nie so hundertprozentig da. Gefällt mir gut. Ist ein erfahrener Junge, der hat viel gesehen. Der kann den jungen Leuten da ein bisschen was mitgeben. JJ Redick, hast du alles zu gesagt. Natürlich passt der in jedes Roster dieser Welt. Also das mal eine Kreativitätsaufgabe. Zeig mir ein Roster, eine Starting Five, in der JJ Redick ja, nicht funktioniert. Ohne Scheiß. Da brauchst du natürlich 4 Non-Defender. Dann kannst du irgendwann mal einen Case dafür machen, so. Aber im Normalfall ist das einfach ein Typ, Plug and Play funktioniert überall. Jeder weiß, was JJ Reddicks Moves sind, jeder kennt die Plays, vor allem im ersten und im dritten Viertel, die Clippers da etabliert haben. Du weißt, was passiert und er ist einfach so wahnsinnig gut in dem, was er tut, dass es funktioniert.
Ja, und auch dieser Wert für den Coach, relevant. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, für jeden Coach ist das auch wieder ein feuchter Traum, weil du weißt, okay, mein Playbook, ich kann jetzt einfach mal instant, ich muss mir nichts ausdenken, ich kann genau diese 8 Plays, die Clippers Ewigkeiten gelaufen sind, die auch die Sixers natürlich übernommen haben, die kann ich jetzt einfach reinnehmen und die werden vor allen Dingen im ersten und im dritten Viertel einfach mal massiv abused, bis sie nicht mehr klappen, weil dieser Mann so gut in seinem Element ist.
Ja, bin ich komplett dabei. Dann hast du mit einem Etuan Moore jemanden, der mir gut gefällt, einen Darius Miller, der ein paar Minuten spielen kann. Das ist alles okay. Also ich kann den Case verstehen, dass sie wirklich einen relevanten Schritt gemacht haben. Bin ich dabei. Bei der Ceiling bin ich, glaube ich, pessimistischer als du. Aber
ich habe ja absolutes Best-Case-Szenario gesagt, das will ich nochmal betonen. So, ja, okay. Würde ich sie jetzt, Stand jetzt in die Playoffs tippen in der nächsten Saison? Nein, dafür sind zu viele Fragezeichen. Aber ich finde auch abseits von Zion, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Brandon Ingram einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die Lonzo Ball-Saison war in der Blase, aber da erwarte ich mir wirklich viel. Da ist ja schon auch noch irgendwie Qualität vorhanden. Und wie gesagt, gerade mit einer geilen defensiven Identität, wo ich vor allen Dingen Lonzo, Jrue und auch Brandon Ingram mit reinnehmen würde, mit auch einem Derek Favors, der inzwischen für mich ein absolut unterschätzter Verteidiger ist. Ja. Ja, also es wird zumindest ein ekliges Team sein. Es wird ein spaßiges Team sein, das wird League Pass Team, wie gesagt, und ich finde, es ist einfach auch ein gelungener Rebuild, weil genau dieser Punkt, das ging ja auch mal rum, diese ganzen Gerüchte, oh, Zion Williamson, der möchte gerne nach New York oder er möchte sonst wohin natürlich, weil es eine geilere Stadt ist, dann war so, oh, New Orleans, eigentlich keinen Bock drauf, aber jetzt hast du es in kürzester Zeit geschafft, dass so ein, ja, so ein junger, wachsender Superstar da jetzt hingeht zu diesem Team und sich nicht denkt, ach scheiße, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, bei den Atlanta Hawks von vor einem Jahr gelandet, sondern einfach bei einem geilen, jungen Team, wo es mir Spaß machen wird, Basketball zu spielen und wo ich wirklich die Chance habe zu wachsen als Superstar. Und das ist doch schon mal eine gute Nummer.
Absolut. Letztes Jahr hättest du 100 NBA-Fans gefragt, welches Team wollt ihr abwickeln, damit wir endlich die Sonics wiederbekommen können. Hätten wahrscheinlich 99 davon gesagt, die Pelicans. Mittlerweile sagen wahrscheinlich 70 davon die Knicks, was die natürliche Transition für die nächste Frage ist, die wir bekommen haben, die ich dir mit auf den Weg geben will, die natürlich so ein bisschen so ein Martin Sonneborn-Shoutout-Zwinker-Smiley mit dabei haben. Ich will von dir wissen, mach das Depth-Chart der New York Knicks auf. Wer verdammt nochmal ist der beste Power-Forward der New York Knicks?
Boah, ich bin kurz davor, Taj Gibson zu sagen. Also das ist ja die geile Story. Man guckt in diesen geilen Offseason-Report der Knicks und da sollten eigentlich Namen wie Kevin Durant stehen, da sollten Namen wie Kyrie Irving stehen oder keine Ahnung, wer sonst noch. Und am Ende sehen wir Alfred Payton, finde ich eine geile Nummer. Wir lesen Wayne Ellington, ist auch eine okaye Nummer. Wie gesagt, Wayne Ellington, der schwarze JJ Redick, wundert mich, dass da kein anderer zugeschnappt hat, ehrlich gesagt. Aber dann hast du einfach dieses Sammelsurium, dieses glorreiche Trio der Power Forwards, die sich dann da scheinbar alle, weiß ich nicht, wie viele Positionen teilen können. Vielleicht bilden sich die Knicks ja auch ein, dass Julius Randle die 2 spielen kann der nächsten Saison. Aber dann hast du Julius Randle, du hast deinen Bobby Portis und du hast eigentlich auch deinen halben Taj Gibson mit dabei.
Komplett nicht halb. komplett.
Ja, komplett.
Ich will 100% von Taschgipsen haben.
Ja, wahrscheinlich ist der beste Julius Randle. Der wird auch bei den Knicks, wenn er frei drehen darf, wahrscheinlich eine richtig geile Saison spielen. Also rein Fantasy-mäßig, da könnt ihr euch schon mal eine Anmerkung hintermachen, weil der wird auf jeden Fall wertvoll sein. 2010, wenn er genug Minuten bekommt, sollten garantiert sein. Ist wahrscheinlich der Beste, aber ja, die Frage war natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint und kann ich eigentlich auch kaum ernsthaft beantworten.
Sie hat mit Sicherheit ein kleines Augenzwinkern, ist natürlich so ein bisschen die große Überschrift der Knicks. Man könnte jetzt sagen, Verlierer der Offseason, da kann man auch noch ein paar andere Franchises ins Feld führen. Für mich ehrlicherweise hätte ich oder habe ich, glaube ich, auch live on air in diesem Podcast vor ein paar Monaten gesagt, da hast du mich gefragt, in einer unserer Blinker-Links-Ausgaben, die wir demnächst definitiv wiederbeleben müssen, die Rubrik, was das nächste Team von Kevin Durant sein wird. Und ich habe, glaube ich, die Knicks gesagt, hatte auch keine wirkliche Zeit, darüber nachzudenken, hätte aber auch mit ein bisschen Nachdenken tatsächlich gesagt, dass die Knicks da relevante Chancen haben. Ehrlicherweise muss man jetzt in dieser Offseason sagen, sie haben niemand von den Big Fishes bekommen, aber sie haben sich auch nicht so endlos viel verbaut. Effektiv verlagern sie ihre gleiche Situation 2 Jahre weiter. Wenn man sich die Deals anguckt, sind es fast alle ausnahmslos 2-Jahres-Deals. Das heißt, du hast jetzt mal 1 bis 2 Jahre die, sagen wir mal, lustig, unterhaltsam, interessant werden könnten, was auch immer, wo du komplett irrelevanten Basketball spielen wirst, wo du vielleicht nochmal schauen kannst, dass sich ein Kevin Knox, ein Mitchell Robinson und vielleicht ein Dennis Smith Jr. vernünftig entwickeln und dann bist du in 2 Jahren natürlich wieder mit Capspace und mit den Argumenten der New York Knicks gesegnet und kannst es da wieder versuchen. Das wäre jetzt die Knicks-Perspektive, Knicks-Fan-Perspektive, die sagt, ist ja gar nicht so viel passiert. Ehrlicherweise reden sie sich das auch jetzt schon seit 1, 2, 3 Jahren ein und jedes Jahr verschieben sie es dann wieder ein bisschen weiter nach hinten, zumal man nicht vergessen darf, dass du nun mal jetzt den Stadtnachbarn, Stadtrivalen hast, der da schon ein relevantes Argument für sich macht in den nächsten Jahren, wenn Kevin Durant halbwegs wieder auf Normalniveau zurückkommt, vielleicht das Team zu sein in der NBA, was es zu schlagen gilt oder zumindest eines davon. Also Situation ist nicht gerade großartig, bester Power Forward der Knicks ist Ignas Bratsdaikis. Da, glaube ich, müssen wir nicht drum rumreden. Keine Ahnung, wer das ist mal wieder. Ja, ist ja spektakulär. Also du hast einen Randall, du hast einen Taj Gibson, du hast einen Bobby Portis, du hast Marcus Morris, der eigentlich ehrlicherweise auch ein Power Forward ist mittlerweile. Keine Ahnung, was sie da machen. Also so, das wird wahnsinnig spannend, was du da eigentlich, die Überschrift muss sein, so viele Minuten für Kevin Knox, Mitchell Robinson und Dennis Smith Jr., wie es irgendwie geht. Und den Rest füllst du auf mit Piff und Puff. Es ist komplett egal. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist in irgendeiner Welt, denken sie, Marcus Morris ist beweglich genug, um die 3 zu spielen. Ist er vermutlich auch, vielleicht sogar die 2 in den Köpfen der Knicks. Kann alles nicht funktionieren. Sportlich wird das schlimm, vermutlich. Also alles andere wäre seltsam. Julius Randle würde ich fantasymäßig auch jede Aktie dieser Welt kaufen, zumindest wenn es um so Punktligen geht. 2010 ist da komplett eingeloggt. Ansonsten wird's halt lustig. Also so die Knicks so ein bisschen der Chaoshaufen der Liga gerade seit 1, 2 Jahren. Haben sich aber auch verdient, haben sich hart erarbeitet.
Aber Julius Randle ärgert mich eigentlich auch ein bisschen, weil so eigentlich die einzige Sache, auf die ich mich bei den Knicks gefreut hätte, wäre die Fantasy-Saison auch, weil man muss das sportlich ausklammern von Mitchell Robinson, der dann wirklich unleashed ist. Dann steht da auch kein DeAndre Jordan mehr, der dann potenziell der nominelle Starter ist. Nein, dann steht da Mitchell Robinson, wann habe ich das erste Mal bei YouTube proklamiert, dass der einfach ein Riesentalent ist und mal ein richtig guter wird. So, und der könnte wirklich eine unfassbare Saison haben, also rein von den Counting-Stats her. Julius Randle ist leider so ein eifriger Rebounder, dass der auch selbst von der Mitchell Robinson ein bisschen was wegklauen würde. Von daher hoffe ich, dass sie nicht zu viel Zeit auf dem Court nebeneinander teilen, aber das wird so die Geschichte. Und sollten dann die Knicks in der nächsten Saison auch noch feststellen müssen, dass Kevin Knox eine Ente ist, boah, dann brennt der Baum wirklich noch krasser und dann brennt auch irgendwann das Eigenheim von James Dolan, weil wenn der nicht in den nächsten 2 Jahren dann auch irgendwann dieses Team endlich mal verkauft, ja, dann werden wir auch in 2,5 Jahren da wieder sitzen und sagen, ja, die Knicks sind wieder leer ausgegangen und haben den nächsten Chaoshaufen sich da irgendwie zusammen gedraftet, getradet, was auch immer, also einfach Katastrophe.
So wird es dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch sein und ehrlich gesagt wäre ich auch nicht traurig drüber. Meine Güte, die Knicks kann man dieses Jahr als halbwegs unterhaltsames Low-Key-Comedy-Projekt sehen und sich einfach ein bisschen auf lustige, unterhaltsame Storylines links und rechts des Basketballplatzes einstellen, was die letzten Jahre da eh schon immer wieder der Fall war. Ich habe eine kleine Petition. Du hast in den letzten Jahren immer mal wieder die Wolves Minute rausgehauen. Was war die Wolves Minute? War für dich eine Minute Zeit, um über deinen Ricky Rubio, damals noch bei den Minnesota Timberwolves, zu sprechen. Bei den Jazz ist das dann schon weniger geworden, weil du da, glaube ich, auch ein bisschen weniger Emotionalität reinbringen konntest, als es bei den Wolves noch war, was ich komplett nachvollziehen kann. Mittlerweile Ricky im nächsten Jersey, also Logo-Anpassung steht mal wieder an. Es sind die Phoenix Suns geworden. Ich will überleiten zur Frage, wie glücklich auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir über die neuen Teams unserer Lieblinge. Und ich sage dir jetzt schon, du kannst dir schon mal im Kopf 9 Einspieler überlegen, Denn im nächsten Jahr wird es die 60 Suns Seconds geben. Für dich 60 Sekunden, um über deine Phoenix Suns mit Ricky Rubio zu reden und uns allen mal wieder ein Update zu geben, wie sich dein Ricky an der Seite von Devin Booker in erster Linie eigentlich machen wird. Wie ist der fit? Kann er da wirklich nochmal richtig relevanten Basketball spielen? Geht Devin Booker einfach für 38 per Game nächstes Jahr und so viele 50-Point-Games, wie es irgendwie geht? Was passiert bei den Suns? Wie gefällt dir das alles? Also du musst für dich jetzt Ricky Rubio als Phoenix Sun akzeptieren. 0 bis 10. Wie geht's dir damit?
Und dann bauen wir den Hot Seat noch um, damit du daraus eine Heat Minute baust oder was auch immer. Irgendwas müssen wir in der Form ja dann auch noch machen. Also die Möglichkeiten des Einspielers sind grenzenlos an der Stelle. Nee, also es hat ein bisschen gedauert. Es hat wirklich ein kleines bisschen gedauert, das auch zu verarbeiten. Erstmal war ich natürlich total traurig, als es dann irgendwann hieß, die Jazz-Ära ist vorbei. Und jetzt blicke ich auf ein Jazz-Team und das hat für mich auch immer noch einen faden Beigeschmack, weil Ricky, und das wurde nie endgültig beantwortet, ob er wirklich der limitierende Faktor ist, meiner Meinung nach. Weil er beim ersten Playoff-Run gefehlt hat und es auch im zweiten Playoff-Run unfair wäre, das wirklich als Resümee zu nehmen, dass es an Ricky lag. Deswegen finde ich es ein bisschen undankbar, war dann natürlich froh, dass er schnell nicht nur irgendeinen Vertrag bekommen hat, sondern einen guten Vertrag, dass er von den Phoenix Suns, was waren es, 51 Millionen für 3 Jahre, irgendwie so in dem Ballpark, also einfach einen schönen Vertrag, ein Vertrag, der automatisch zeigt, eine Franchise hat sich jetzt seine Dienste gesichert. Ja, die sehen ihn als wertvoll an, die halten viel von ihm und das war erstmal der größte Takeaway, den ich da mitgenommen habe, dass ich damit zufrieden sein muss. So, dann wären wir vielleicht so bei einer 6 von 10, dann habe ich aber immer mehr angefangen, mich komplett reinzusteigern, dass ich dieses Suns-Team geil finde. Also erstmal, danke Ricky Rubio, weil du gibst mir jetzt Grund, die Suns zu gucken und die irgendwie als relevant wahrzunehmen, was vorher nicht der Fall war. Vorher war man vielleicht Devin Booker-Fan und hat das ein bisschen verfolgt, haben wir natürlich auch verfolgt, aber war nie Grund genug für uns, da jetzt wirklich einzuschalten. Und jetzt hat man irgendwie ein geiles Team, finde ich einfach. Also erstmal Punkt Nummer 1, die Suns haben endlich ihren Point Guard gefunden. Und einen Point Guard zu finden, war die größte Baustelle seit Jahren. Und da haben sie jetzt einen, und zwar einen echten. Ob du einen echten Point Guard immer noch brauchst, um erfolgreich Basketball zu spielen, das steht auf einem vollkommen anderen Blatt. Aber wir reden jetzt erstmal von einem desaströsen Phoenix Suns Team, was jetzt damit für mich eklatant besser werden wird. Weil um direkt mal jetzt hier diese ganzen Stimmen stumm zu halten, die jetzt sagen, oh, aber dann hat Devin Booker weniger den Ball in der Hand und der sollte doch da eigentlich viel mehr Verantwortung übernehmen. Ja, wie weit hat das die Suns gebracht, als sie es probiert haben? Wer behauptet denn, dass Devin Booker der Prototyp Basketballer ist, der den Ball in der Hand haben sollte? Nein, natürlich ist es schön, wenn er als Bonus auch ein bisschen Pick and Roll spielen kann oder auch mal den Ball nach vorne bringt. Aber all das ist für mich Added Bonus auf diesen geilen Spielertyp, der Devin Booker ist, der für mich ein genialer, also Off-Ball-Shooter einfach ist, ein Off-Ball-Spieler allgemein, der auch dann natürlich dann den Ball in der Hand dann irgendwie auch braucht, aber gut eingesetzt werden muss. Das ist für mich keiner, der konstant die Offense initiieren sollte. Und damit hat er mit Ricky, und deswegen bin ich da auch sehr glücklich drüber, weil die Suns sind für mich wirklich ein Team, die auch wieder so ein bisschen diesen alten Rubio Ball spielen können. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir es damals bei den Timberwolves gesehen haben, weil da wirklich der einzig andere richtige Adressaten Kevin Love war, der halt einfach ein Big Man war, der eh den Ball nicht so sehr brauchte. Jetzt haben wir einen Booker daneben, aber wir werden den Ricky wirklich wieder in seiner True Point Guard Funktion sehen, was bei den Jazz ja nicht annähernd der Fall war. Und dann, ja ey, ich sag dir schon mal direkt, ich liebe die Starting Five. Ricky Rubio mit Devin Booker, mit Kelly Oubre Jr., der nicht nur einer der attraktivsten, sondern auch einfach einer der geilsten Typen in der kompletten NBA ist. Und den loben wir auch als Spielertyp schon seit Ewigkeiten. Einfach als ekelhaften Verteidiger, irgendwie so 3&D, aber einfach ein geiler Typ. Dann Dario Saric mit dazu, richtig guter Mann. Und DeAndre Ayton, der ja sowas von davon profitieren wird, dass auf einmal Ricky Rubio mit ihm Pick and Roll spielt. Also das wird eine geile Nummer. Und Devin Booker wird auch noch mal ein paar mehr offene Looks bekommen von dem Ricky durch einen genialen Pass. Also ich find's geil. Und hinten raus kommen da auch noch so ein, zwei kleine Moves dazu. So ein Aaron Baines, den du mal so ein bisschen von der Bank mit reinschiebst. Dann haben wir ja auch noch die anderen Jungs, die da, ja, Arne zeigt gerade auf sich natürlich, sein zweiter Vergleich, sein zweiter, weiß ich auch nicht, Komparse könnte man fast sagen. Nein, ich finde die Suns geil. Ich freue mich richtig drauf und deswegen ist meine finale Antwort, bevor du dazu senfen kannst, 8,5 von 10 bin ich glücklich, dass Ricky bei den Suns genannt ist.
Das ehrlich, also erster Impuls von mir, das freut mich. Also ganz ehrlich gemeintes, empathisches, es freut mich sehr, dass das eine Situation ist, mit der du happy bist. Weil ganz ehrlich, es gibt doch, das kann jeder von euch da draußen irgendwie bestätigen, gibt doch nichts Beschisseneres, als wenn euer Junge, falls ihr denn einen habt, falls ihr nicht so teamorientiert seid, sondern so einen absoluten Liebling hat, in der Situation hängt und in einem Team hängt, was ihr einfach scheiße findet. was objektiv für euch kacke oder subjektiv für euch kacke ist, was euch nicht gefällt, wo es euch schwerfällt, mit diesem Team zu routen und euch wirklich richtig voll mit einzubringen. Weil das ist ja auch immer ein Faktor davon, wie doll man eine NBA-Saison gerade verfolgt und wie eng involviert man ist und wie krass man sich irgendwie einbringt und Minuten freischaufelt, um sich irgendwie noch das kleinste bisschen Content zu geben. Wenn dein Junge in der Situation ist, die du geil findest, die dich interessiert, dann ist das Gold wert. Und deswegen freut mich das in erster Linie mal, dass du dich wirklich hochgearbeitet hast, muss man ja sagen, zu einer 8,5. Massiv, finde ich geil. Natürlich stellt sich da für mich ein bisschen die Anschlussfrage, die wir vielleicht nicht heute diskutieren müssen. Was wäre die 10 gewesen? Hätte es ein Team gewesen, wo es die 10 gewesen wäre? Wäre es Ricky und LeBron? Hätte es irgendeine Situation gegeben, wo du gesagt hättest, da kann ich noch über die 8,5? Oder ist es vielleicht sogar die beste Lösung? Was ja schön wäre. Zu allem, was du gesagt hast, ich bin komplett dabei. Ich bin kein Verfechter davon, dass ich glaube, dass Devin Booker komplett mit Ball in der Hand besser ist als ohne. Ich bin auch kein Verfechter davon zu sagen, Devin Booker ist Off-Ball viel, viel besser als On-Ball, selbstverständlich nicht. Aber genau das, was du eben gesagt hast, selektiv den Ball in der Hand zu haben. Das ist nicht der Junge, der den Inbound bekommen sollte und den Ball nach vorne tragen sollte und komplett die Offense und die Plays initiieren sollte. Das können andere Leute besser. Das ist nicht sein Naturell. Da ist Qualität von ihm verschenkt, die er Off-Ball auch als Cutter und Slasher, wo er dann vielleicht nochmal ein paar Schritte machen kann, verbessern kann. Und wo er einfach ein elitärer Scorer sein kann, der immer wieder den Ballvortrag machen kann, der den quasi Point Guard spielen kann, aber halt nicht muss, sondern jemanden neben sich hat, dessen ganz, ganz explizit große Stärke das ist. Und dann glaube ich, dass das synergiemäßig sich ganz gut ergänzen wird. Von Kelly Oubre Jr. bin ich ein Fan seit ich den Boy irgendwie das erste Mal in der Liga gesehen habe. Ist einfach ein geiler Macker. So bin ich komplett mit an Bord. DeAndre Ayton wird natürlich profitieren davon, dass da ein richtiger Point Guard auf dem Platz steht. Und du hast es ja eben richtig gesagt, ey, ganz ehrlich so, was ist denn die Messlatte? Die Messlatte sind 19 fucking Wins, Alter. Das sollte schon ein bisschen mehr werden, so. Also von daher, ich bin ein riesen Tyler-Johnson-Fan.
Das werden mindestens 30 in der nächsten Saison.
Ich glaube das
aber
auch. Aber
man darf auch nicht vergessen, das Ding ist ja, also auch an der Stelle nochmal wirklich RIP an die Phoenix Suns. Dieses Schicksal ist auch einfach heftig. Die spielen der nächsten Saison viermal gegen die Golden State Warriors, spielen viermal gegen die Los Angeles Lakers und die spielen ebenfalls viermal gegen die Los Angeles Clippers.
Ja, vielen Dank. Das sind schon mal 12 Spiele, aus denen du, wenn es normal läuft, 3 Wins holst, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wo es auch nicht schockierend wäre, wenn es 2-3 Wins sind und einfach ein definitiv effektiver Standortnachteil, den Phoenix da jetzt gerade hat. Ich glaube trotzdem, würde auch sagen, die 3 könnte knapp vorne sein. Wenn ich so in die Over-Unders reingucke, dann liegen die eher so ein kleines bisschen drunter, so 28,5 ist da in der Regel so die Benchmark. Aber ich meine, muss man schon mal sagen, das sind schon mal 9,5 Wins mehr als im letzten Jahr. Also die Suns werden einen Schritt nach vorne machen, auch wegen Ricky. Nicht nur wegen Ricky, aber sicherlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich einfach jemand, der so ein bisschen dieses Strukturding reinbringt, der Dirigent ist, der einfach der ja, tatsächlich, um das Wort nochmal rauszuholen, der General Floor Manager ist. der Floor General, der da wirklich Struktur reinbringt, der einfach ganz klare Plays initiiert und weiß, wie man eine Offense orchestriert. Der kann Sachen gut, der kann Sachen elitär, der kann Sachen auch weniger gut, aber ich glaube, dass einfach dieses tatsächliche Strukturelement, diesem bisschen kopflosen, sehr jungen, sehr wilden Team, das DeAndre Ayton dabei hat, Mikal Bridges dabei hat und auch Devin Booker ist auch noch nicht wahnsinnig alt, da einfach junge Leute dabei hat, den wird es wahnsinnig gut tun, wenn da jemand ist, der die Fäden in der Hand hat und zusammenführt und der selber überhaupt nicht den Anspruch hat, irgendwie groß zu glänzen. Zumindest ja, nicht durch eigenes Scoring und nicht durch irgendwelche Ego-Plays, sondern für den das Größte ist, ein bisschen ähnlich wie bei Miku und bei mir, das ist die große 3 beim Fußball früher, wo das Größte ist, einen geilen Assist zu spielen. Und nicht so ein Rondo-mäßigen Assist, wo es dann teilweise drüber ist und er einfach einfache Buckets verweigert, weil er irgendwie den fancyen Assist sucht, sondern Ricky einfach jemand, für den ist das Größte, ein geiles Play zu laufen, was er mit einem geilen Assist irgendwie beendet. Und dann ist der Mann happy. Und da ist, theoretisch hat er da die besten Voraussetzungen.
Und gerade, du musst ihn einfach in eine Lage bringen, weil das ist das Ding. Ich meine, bei den Jazz, es war phasenweise geil. Und es war auch nicht so ein Mismatch und so ein Unfit, wie man es mal dargestellt hat. Weil es lag dann nicht nur an Ricky, das lag halt auch vor allen Dingen an dem Frontcourt, an Favors und Gobert, die beide als Non-Shooter diese zusätzliche Problematik mit reingebracht hätten. Wenn du Donovan Mitchell und Ricky gehabt hättest mit, keine Ahnung, mit Joel Embiid und Al Horford, natürlich eine komplett andere Nummer. So, dann müssen wir das auch im Nachhinein komplett anders bewerten. Aber ich bin trotzdem weiter der Meinung, ähnlich wie wir es bei den Wolves gesehen haben, du musst Ricky seine große Qualität ausspielen lassen. Und das sind nun mal seine genialen Fähigkeiten als Regisseur. Er ist jemand, der locker 10 Assists per Game averagen kann und der es für mich auch muss, um wirklich richtig, richtig effektiv als Basketballer zu sein. Und darauf freue ich mich. Ich glaube, da könnte man, ja, was heißt ein Lock hintermachen? Aber dass Ricky in der nächsten Saison in den Top 5 ist, was Assists per Game angeht, ist für mich ein Lock. Vielleicht führt er sogar die Liga am Ende des Tages an, wobei da natürlich auch immer harte Kandidaten sind. Ja, wobei bei den Rockets sind ja zwei Kandidaten bei, die sich dann das auch klauen werden. Aber ja, und da freue ich mich einfach drauf. Und unterschätzt auch so ein bisschen, nachdem ja das Igor Krkoschtschow-Experiment voll in die Hose gegangen ist, eigentlich auch nochmal so ein Ding für so ein 30 for 30 oder so, irgendwie echt ja. Mysterium. Was da jetzt passiert ist, dass es so schnell gegen die Wand laufen konnte nach diesem großen Plan, naja. Auch nochmal im Zuge mit Luka Doncic und so weiter. Aber da haben sie sich jetzt mit Monty Williams für mich auch einen geilen Coach für dieses Team geholt. Nämlich eher so Prototyp. Ich meine, wir haben ihn alle noch von dieser emotionalen Rede im Kopf, glaube ich, als seine Frau gestorben war. Ich glaube, es war ein tragischer Autounfall oder was war nochmal die Geschichte. Ja, ja. So, da hat er natürlich viele Sympathiepunkte gesammelt durch eine tragische Geschichte, was eigentlich immer bescheuert ist. Aber jeder auch im Zuge dessen, dieser Tragödie, hat gesagt, ey, Monty Williams, einer der ehrlichsten, einer der geilsten Typen, die da in der NBA so rumlaufen. Einfach ein richtig guter Mann. Und einfach Prototyp-Players-Coach. Der wird diese jungen Kerle, glaube ich, richtig gut zusammenführen können. Der wird einen geilen Locker-Room kreieren. Und der wird auch einfach gut Stimmung da reinbringen, dass sie da mit viel Einsatz und viel Kampf auf dem Platz stehen. Und auch das wird einfach schon mal so ein heftiges Upgrade sein. Weil wer Phoenix Suns Basketball dann mal tatsächlich geguckt hat, war wirklich voller Einsatz und 100% Gas, hat man da, glaube ich, schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen.
Absolut. Zumal Monty Williams zum einen Players-Coach ist und zum anderen auch einfach jemand, der so ein... Das ist halt so ein Fundamentals-Typ. Das ist einfach so ein ganz solider, grundsolider X's and O's-Typ, der dir halt einfach beibringt, wie man seriösen Basketball spielt. Das ist jetzt nicht der Brad Stevens, der auf einmal mit dem fancysten Out-of-Timeout-Play aller Zeiten kommt, wo irgendwie 7 Blocks angetäuscht werden und 3-mal gecurlt und sonst was wird. Das ist einfach jemand Fundamentals, Alter. So spielt man Basketball. Sieh zu, dass wenn du da auf dem Platz stehst, dass du brennst bis unter das Dach, dass du die Fundamentals, die Grundlagen in der Offense und in der Defense vernünftig und sauber durchziehst. Und dann sind wir auch ein legitimes, zumindest ernstzunehmendes Basketballteam. Denn ganz ehrlich, das ist ja gerade, das ist ja original die Benchmark. Also die Suns in den letzten Jahren nicht ernst zu nehmen. Kein NBA-Niveau.
Und
also
einfach so auch jemand, der einem Vertrauen gibt. Und das ist für mich auch immer noch ein unterschätzter Faktor. Weil Monty Williams hätte sich da jetzt auch mit viel Ego hinstellen können und sagen können, so Ricky, super interessanter Mann, wir wissen, was seine Qualitäten sind und wir wollen ihn jetzt irgendwie dahin bringen, dass er in unserem System richtig funktioniert. Wäre eine Antwort, die, glaube ich, viele Coaches mit einer Attitüde bringen würden und die auch nicht vermessen ist. Aber was sagt Monty Williams? Der sagt, boah, ich bin richtig glücklich, dass wir jetzt Ricky im Boot haben, weil der wird mir als Trainer den Job einfach leichter machen. So, Kapazitäten, die ich investieren müsste ansonsten in, wie bringen wir den Ball vernünftig nach vorne, wie spielen wir ein System, das kann ich jetzt mehr oder weniger außen vor lassen erstmal, weil ich einen richtigen Point Guard habe, einen genialen Point Guard, der das eh kann, wo ich mir keine Sorgen drum machen muss. Und dann kann ich diese Kapazitäten nutzen, um an anderen Stellen zu helfen. Und das ist für mich schon mal ein Signal, was echt vielversprechend ist mit diesem jungen Haufen.
Ja, stabil. 8,5 für die Phoenix Suns auf der Dirk Funk.
Ich bin inzwischen bei der 9.
Ja, weil es war eine gute Frage.
Es war eine gute Frage mit der 10, weil ich denke mir so, ich zweifle halt im Nachhinein daran, was wirklich meine Optimalvorstellung ist. So, ich hätte sagen können, zwischenzeitlich war es ja eigentlich klar, dass er zu den Pacers geht. Da hätte er dann wieder relevanteren und auch Playoff-Basketball spielen können. Ja, aber ist es das, was mich als Ricky-Fan glücklich macht? Vielleicht gar nicht so sehr. Vielleicht machen mich dann eher diese 82 geilen Regular-Season-Spiele glücklich, in denen er mit einem Team Erwartungen übertrifft, am Ende dann die Playoffs verpasst, so scheißegal. Aber dann war es einfach eine geile Regular-Season und darauf freue ich mich.
Geil, das freut mich von Herzen.
Danke. Ja, und dann gilt die gleiche Frage natürlich auch nochmal für dich. Und da haben wir natürlich schon maximal vorgeteasert. Jimmy Butler, da wurde sich auch oft die Frage gestellt, was will der Mann eigentlich? Weil nachdem es eigentlich nach dem Timberwolves-Experiment darum ging, oh, meine jungen Talente neben mir, die haben alle nicht die richtige Einstellung und das sind keine Winner, die haben keine Winners-Mentality, ich möchte gewinnen primär. Dann geht er zu den Sixers, wo er, wie gesagt, kurz davor ist, den Eventual, ich weiß nicht, Eventuellen ist dann schon wieder, kannst du nicht bringen im Deutschen, den Eventual NBA Champion kurz rauszuhauen. Da denkt er sich dann, ja, okay, gewinnen war jetzt zwar irgendwie ganz nett, aber passt mir auch nicht und jetzt mache ich einfach, was ich will und bringe meine komplette Entourage mit zu dem für mich geilsten Ort, den es auf der Welt gibt und das ist South Beach, das ist Miami Beach, das ist einfach Miami und da ist er jetzt und da ist natürlich die große Frage von 0 bis 10, wie glücklich bist du darüber?
Wenn Jimmy glücklich ist, bin ich glücklich, 10 aus 10. Das ist tatsächlich so. Nein, das ist nicht der Grund, aber meine Antwort ist tatsächlich eine 10. Und zwar genau, weil ich diese Frage, die ich dir eben gestellt habe, für mich vorab im Kopf beantwortet habe. Gib mir ein weißes Blatt Papier, sag mir, hier kannst du 30 Teams draufschreiben, wo möchtest du, dass Jimmy Butler im nächsten Jahr spielt? Meine Antwort wäre gewesen Miami Heat. Und deswegen
nur
ist
weil
es
du
für
dieses
mich,
geile Miami Vice Jersey die ganze Zeit vor Augen hast.
Aber das ist für mich die Benchmark und daran misst sich für mich die Frage, kann ich eine 10 geben? Eine 10 heißt für mich, es gibt 30 Optionen und für mich ist es die beste von den 30 geworden und das ist für mich der Fall, also ist es eine 10. Für mich ist es tatsächlich die 10 Miami Heat. Ich rede seit Monaten davon, schon bevor irgendwie die Frage aufkam, ob Jimmy getradet werden will, habe ich immer gesagt, ich will den Boy in Miami sehen. Ich will ihn einfach in der Winning-Franchise sehen, die sie nächstes Jahr nicht sein werden, müssen wir nicht drum rumreden, aber die einen Coach hat, der Top 5 der Liga zumindest arguably ist, die einen Owner hat, der Top 5 der Liga arguably ist, die einfach mehr oder weniger alles mitbringt, eine dauerhaft relevante und contentende, im weitesten Sinne contentende NBA-Franchise zu sein. So, welche, also tatsächlich Kombination Owner-Coach, gibt es nicht wahnsinnig viele Franchises, die rein auf dem Papier besser unterwegs sind als die Heat. Haben in den letzten Jahren ein paar dumme Entscheidungen getroffen, zumindest kumuliert ein paar dumme Entscheidungen, bisschen viele Kackverträge rausgeworfen und sind dadurch einfach nie in der Lage gewesen, tatsächlich den Capspace zu haben, den sie haben wollten, den sie als Miami-Franchise, die geil geführt ist, die in Miami ist, wo es kaum bis gar keine Steuern gibt, zumindest Einkommenssteuern und so weiter und so fort, die halt auch den Vorteil hat, dass es halbwegs nett ist, in Miami irgendwie seinen Lebensalltag zu verbringen. Wahnsinnig viele Argumente hat, eine Free Agency Destination zu sein. Hat dann die großen Jungs nicht bekommen, weil sie gar nicht wirklich in der Situation waren, da richtig mitkämpfen zu können. Jetzt haben sie ihren Star bekommen. Es ist vielleicht sogar nicht der Star, nicht das Kaliber-Star, was die Miami Heat gerne gehabt hätten. Aber das kann in den nächsten Jahren noch kommen. Für mich ist das auch nicht nur meine Antwort, die 10 ist auch nicht nur auf das nächste Jahr bezogen, sondern grundsätzlich die Perspektive bei den Heat ist für mich, wenn du Jimmy Butler hast, wenn du einen Eric Spoelstra, du hast ja einfach ein wahnsinnig guter Coach, einen Riley hast und diese ganze Umgebung und Kultur der Miami Heat hast, dann ist da einfach sehr, sehr viel richtig gelaufen. Dazu ein paar andere Moves, die mir sehr, sehr gut gefallen. Zum Beispiel, du hast es immer wieder ins Feld geführt, Addition durch Subtraktion, Addition by Subtraction. Hassan Whiteside weg und Unleash Bam Adebayo ist für mich eine der besseren Sachen, die passiert ist. Bin ein Riesenfan von Adebayo, der da jetzt einfach absolut unangefochten im Frontcourt derjenige ist, der da mit Minuten voll gepumpt werden sollte. Gefällt mir wunderbar. Ich bleibe ein Fan von Goran Dragic, auch wenn da mittlerweile nicht mehr viele mit auf dem Hype-Train oder Hype-Train nicht, aber sagen wir mal auf der Insel des Goran Dragic werden nicht mehr wahnsinnig viele.
Auf der Lokomotive
werden
kann
viele,
glaube ich, nennen. Auf der Lokomotive des Goran Dragic.
Auf der E-Lokomotive oder auf der Insel sind verdammt viele, viele liegen mittlerweile frei. Das ist so, aber die Heat sind für mich einfach eine Kultur, eine Basketballkultur, in der Jimmy Butler perfekt reinpasst. Du hast es richtig gesagt, er zieht nicht alleine dahin, sondern mit 724 anderen Leuten aus seinem Circle. Das ist genau der Ort, wo der Mann leben will. Man, natürlich darf man, muss man ein bisschen in Frage stellen. Für ihn, für Jimmy war immer kommunikativ das Größte. Das Einzige, worum es ihm geht, ist Winning, Alter. Ich will gewinnen. So, Bums. Wird Jimmy nächstes Jahr viel gewinnen bei den Heat? Natürlich nicht. So, müssen wir nicht drüber reden. Perspektivisch vielleicht schon. Das war mit Sicherheit auch eine Entscheidung, die nicht nur rein sportlich geprägt war, sondern auch private Gründe hat. Miami ist halt einfach auch ein netter Ort zu leben und Jimmy ist halt auch so ein bisschen so ein Lebemann. Der genießt auch das Ganze drumherum als Privatperson im weitesten Sinne. Für mich ist das geil. Für mich ist geil. Natürlich, vielleicht ist es eine 9,5, dann kommt das Miami Vice, das alte Miami Jersey dazu mit Jimmy drauf, was das nächste, mein nächstes Jersey werden wird. Müssen wir gar nicht drumherum reden. Das macht dann aus der 9,5 die 10. Für mich gibt's nichts Besseres als Jimmy bei den Heat. Ich freue mich einfach wie ein kleines Kind. Und die Heat haben sie mehr oder weniger Josh Richardson gegen Jimmy Butler ersetzt. Das ist zumindest für die Heat definitiv ein Plus. Die werden ein bisschen besser werden. Die sollten ein safes Playoff-Team für mich sein und nicht mehr Zehnter werden. Adebayo wird geil, Heat werden geil. Ich habe richtig Bock.
Das freut mich ebenfalls sehr für dich. Und ich finde, in einer Blase illustriert das mal wieder perfekt den Charakter von Jimmy Butler. Ähnlich wie ich es eben versucht habe zu erklären. So, da könnten jetzt einige kommen und sagen, mit dieser Entscheidung nimmt er sich jegliche Kredibilität, weil er immer gesagt hat, ich will gewinnen, jetzt geht er zu den Heat. Und offensichtlich sind doch andere Faktoren wichtiger. Ja, aber ist es denn nicht auch ein legitimer Grund zu sagen, ey, mir ist die Familie, die ich zumindest noch habe, beziehungsweise Familie im Sinne von die Leute, die mir am meisten am Herzen liegen, mein Inner Circle, und das sind dann, selbst wenn es 40 Leute sind, diese 40 Leute möchte ich weiter an meiner Seite haben. Und wenn ich da ehrlich frage, ey, so Dudes und Mädels, wo wollt ihr wohnen? So, und alle sagen, boah, Miami wäre so geil, da könnten wir einfach ein Traumleben zusammenführen. Ja, dann ist das ein legitimer Grund und ist das vollkommen zu Recht sein Recht zu sagen, das mache ich. Und so, da sehe ich mich in den nächsten Jahren. Von daher, legitimer Move. Ich finde es auch gut, ich finde es sympathisch. Mal gucken, was noch dazu kommt. Auch da könnte man ja noch ein bisschen spekulieren und vielleicht kommt da auch nochmal so Thema Chris Paul oder was auch immer noch was dazu. Ja, dann hat sich gerade eine Geste gemacht, ja. Also darauf freut er sich nicht so.
Dann ist es keine 10 mehr. Dann ist es für mich keine 10 mehr. Also das wäre für mich das wäre wirklich das größte Extrem auf der anderen Seite. Ich bin kein Chris Paul Hater, aber ich war auch nie ein Fan von dem Mann. Ich finde seine Attitüde auf dem Platz, gerade bei den Clippers, unerträglich bis asozial. Ich habe nie großen Spaß gehabt, dem beim Basketballspielen zuzugucken. Sportlich über jeden, verdammt nochmal jeden Zweifel erhaben. Ein unglaublicher Basketballer, einer der besten Point Guards aller Zeiten. Ring am Finger oder nicht, scheißegal. Aber rein vom Ästhetischen beim Basketball zugucken, für mich eine Vollkatastrophe und ist genau der Spieler, den ich nicht bei den Heat sehen will. Vermutlich würde es am Ende des Tages darauf hinauslaufen, aber ja, das ist eine andere Diskussion. Würde ja eigentlich auch fast,
also das, ich würde es mir auch wünschen für die Heat, da wirklich das Jahr einfach nochmal zu nehmen. Das Jahr zu nehmen, abzuwarten, mit Jimmy zu genießen und die werden ja auch nicht ganz schlecht sein. Die Heat sind trotzdem noch so gut in diesem Konstrukt, dass sie locker in die Playoffs kommen können. Von daher, das ist eine gesunde Perspektive. Vielleicht machst du nochmal einen Push. Eric Spoelstra hat schon immer das Maximum aus seinen Teams rausgeholt und jetzt hat er mit Jimmy einfach, also wenn die auf einer Wellenlänge sind, dann ja, darf man die auch nicht unterschätzen. Von daher machen wir uns mal nicht zu viele Sorgen.
Stabil, das freut mich. Also 10 und 9, das ist also sensationell. 10 und 9.
Wenn man 9,5 hätte, insgesamt sind wir zufrieden 9,5. Mit den neuen Destinations von unseren Lieblingsspielern und ja, das hätten wir uns da nicht viel besser wünschen können.
Finde ich geil.
Und damit haben wir die großen Fragen abgehakt.
Feel Good Percentage liegt bei 9,5 dieses Jahr. Ja. Sensationell, ey.
Ja, das schon.
Mega gut. Geil.
Ja, ja, alles, geil. Was wir uns vorgenommen hatten für diese Comeback-Episode, haben wir jetzt gemacht.
Dann würde ich sagen, trinken wir noch ein Bierchen zusammen und binden den Bums ab, oder was?
Ich wollte gerade sagen, dann setzen wir uns gleich noch ein bisschen hin, schnacken noch mal ein bisschen privat, was unser gutes Recht ist, selbstverständlich. Und dann hoffe ich mal, dass das allen unseren treuen Hörern, unseren treuesten Hörern, die auf dieses Comeback lange gewartet haben, jetzt hoffentlich alle zugehört haben bis zum Schluss, sich freuen, dass wir wieder da sind, weil wir freuen uns ebenfalls und wir werden auch weiter euch erhalten bleiben. Das bleibt das einzige große Versprechen. Also wir werden diesen Podcast nie einstampfen, außer wie gesagt, Arne stirbt.
Punkt.
Oder ich sterbe.
Punkt.
Aber ansonsten
werden ich wir diesen sagen, warum Podcast immer ich?
Ja gut, da gibt's auch Gründe für, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe ich. Ist nein, auch deutlich also wahrscheinlicher, komplett safe, viel wahrscheinlicher, dass es mich als Ersten erwischt. Ist echt so.
Aber können dann macht wahrscheinlich
in der off-klassischen Episode, können wir
180er,
das
genauso wie Arno Dübel, wahrscheinlich 137 Jahre alt wird.
Ja, und zu
und
recht,
ich sterbe dann so mit 62, weil ich, keine Ahnung, von einem Fahrradfahrer überholt wurde oder so.
Wirklich geil, das ganze Leben vegan, halbwegs rauchfrei, wobei auch halbwegs rauchfrei stimmt eigentlich auch nicht. Aber sagen wir mal vegan, gesund und mit viel Bewegung das Leben verbracht, wird wahrscheinlich wirklich 40 Jahre jünger als Arno Dübel, der sich in seinem Leben ausschließlich von Holstendosen und Lunden ernährt hat. Der wird einfach 117 werden und in Elmshorn, Shoutout an Elmshorn, irgendwann einfach mit 117 dann in seiner Wohnung, wahrscheinlich mit zwei Lunden, selbstgestopften Lunden im Hals, einfach ja, das Zeitliche segnen und glücklich wie ein Kind dahin gehen. Ja. Ich wünsche es ihm.
Ich wünsche es ihm auch. Und das bleibt das große Statement für diese Episode. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Rückmeldungen sind natürlich auf allen Kanälen möglich. Ich denke, wir haben da ja auf allen Basen, sei es auf Facebook, Insta oder auf Twitter, ein paar Posts zugemacht. Also kontaktiert uns da gerne. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mitteilen, was ihr vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten gerne haben würdet. Ob wir darauf eingehen, steht natürlich mal wieder auf einem ganz anderen Blatt.
Eingehen können.
Ja, dann
können.
War's das. Ja. Eingehen können.
Mein Lieber, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Schön, dass wir wieder am Start sind. Ja, ihr da draußen, macht's gut, haut rein. Wir küssen die Sackfalten eurer treuen Hörer, unserer treuen Hörerschaft und bei denen, die keinen haben, ja, andere. Überlegt euch was, da wo ihr es am liebsten habt, mein Lieber. Also, macht's gut.
Tschüss.